Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns über jeden Reinhörer. Mein Name ist Deborah Dobratz und ich darf der Host dieser Stimme des Sports sein. Wie ihr vielleicht schon wisst, wollen wir euch alle vier Wochen eine neue spannende Sportpersönlichkeit vorstellen. Hierbei geht es natürlich hauptsächlich ums sportliche Wirken, aber auch um den Menschen dahinter. Ehrlich gesagt weiß ich schon gar nicht mehr, wie oft ich an dieser Stelle schon 1000 Sasser vorgestellt habe. Es scheint, als wären im Sport organisierte Menschen einfach unheimlich vielseitig. So auch unser heutiger Gast. Aus der Sportszene nicht wegzudenken, Riesen-VfB-Fan, also Fußball interessiert, Auktionator, Pferdeenthusiast, Eventmoderator, Gin-Macher, Gin-Weltmeister, Restaurant-Tester, Radiomoderator und DJ. Alexander, besser bekannt als Sandy Franke, die Liste ist lang.
Hello, hi. Ich bin gerade schon darüber gestolpert, dass du mich organisiert genannt hast, weil das ist so der erste Fehler in diesem Podcast. Nein, ich mache sehr, sehr viel, aber ich bin total unorganisiert irgendwie. Und ich wundere mich jeden Abend, wie ich das heute geschafft habe, diesen vollen Terminkalender und dieses viele Programm irgendwie doch so abzuspulen, dass keiner gemerkt hat, dass ich eigentlich total unorganisiert bin.
Es lebe das Chaos.
Ja, ist es wirklich so?
Ja,
tatsächlich.
So funktioniert's.
Na klar, ohne Chaos, ein bisschen Chaos gehört dazu. Auf jeden Fall.
Also, einmal kurz zurück scrollen. Dein Spitzname ist Sandy, gell?
Exakt, und ich bin total stolz, dass du es richtig aussprichst, weil die meisten sagen Sandy, weil es schreibt sich wirklich wie S-A-N-D-Y,
wie Sandy
von den No Angels eben damals. Und da gibt es auch ganz viele, die wirklich enttäuscht sind, wenn ich dann irgendwo aufkreuze, als Moderator oder auch als Gast oder sonst irgendwas, und die denken dann, das ist jetzt irgendwie eine hübsche Dame oder irgendwas, ja, da kommt die Sandy und so, und dann latsche ich da rein, ja. Aber richtig, kommt eigentlich von Alexander, weil ich als Kind so blöd war, Alexander auszusprechen. Haben wir immer Sandy so irgendwas gesagt und haben die halt, ja, ist das Sandy.
Ach Quatsch.
Mhm, tatsächlich, ja.
Das
es mit Y geschrieben wird, ist wegen dem Ex-Freund meiner Schwester, der hat mir damals einen Elefanten oder einen Ottifanten Kleiderbügel gebastelt selber. Und er war der Erste, der das geschrieben hat. Also er hat da fürs Sandy draufgeschrieben. Und der wusste halt auch nicht, wie man es jetzt schreibt, weil so ein Zweijähriger oder so, der das halt irgendwie so dahin murmelt. Und der hat es mit Y geschrieben und das ist geblieben und deshalb bis heute.
Das ist aber eine schöne Anekdote.
Ja, tatsächlich.
Das finde ich cool.
Ja.
Danke fürs Teilen.
Siehst du mal.
Ja, nee, ich glaube, es wundert sich jeder so ein bisschen. Das heißt ja nicht, jeder mag Schwind. Sandy?
Ja, ich werde das auch oft gefragt, ob ich bei dem Namen bleiben will und bist du nicht zu alt jetzt dafür oder sonst irgendwas. Und auch bei Instagram, da heißt ja auch der Sandy, also auch mit Y geschrieben und so. Aber du, ganz ehrlich, ich bin damit aufgewachsen und ich finde es immer ganz interessant, weil ich daran wirklich merke, wer kennt mich jetzt und wer nicht. Ja, weil immer, wenn ganz viele Leute dann, Sandy, also, ja, wobei, da muss ich auch sagen, das ist natürlich das Schwäbische auch. Ich habe sehr viele auch gute Freunde, wirklich langjährige Freunde, die bis heute Sandy zu mir sagen. So, und das ist dann halt so. Aber ich weiß immer, wenn einer Alex mich ruft, der kennt mich nicht wirklich.
Nee,
das ist immer das Einzige, weil Alex war irgendwie, bei Alex hat nie einer zu mir gesagt. Alexander, immer wenn geschimpft wurde mit mir, so Mama, Papa, Lehrer oder so, dann immer Alexander und sonst Sandy oder von mir aus Sandy, aber Alex ist so,
Du hast da ja auch eine richtige Marke mehr oder weniger draus gemacht. Sandy Entertainment. So ein bisschen, bist früher schon als DJ Sandy aufgetreten.
Ja, tatsächlich. Also witzigerweise Sandy Entertainment habe ich dann anders geschrieben, S-U-N-D-E-E, weil dann eben jeder so ein Sandy Entertainment gesagt hat und dann klingt es halt doch irgendwie, als wenn wir irgendwie Nagelstudios oder was weiß ich was betreiben würden. Und deshalb Sandy Entertainment. Und da habe ich früher als DJ halt aufgelegt und später dann auch darüber meine Moderation laufen lassen und aber auch andere DJs vermittelt. Und die Firma gibt es tatsächlich weiterhin noch.
Ja.
Was wir halt mittlerweile machen, ist, dass wir so ein bisschen beratend tätig sind. Also gerade was so Gastronomie und Hotellerie angeht und so. Da gibt es so ein paar Namen, die man auch kennt und die werden dann tatsächlich noch von uns so PR- und Marketingmäßig beraten.
Aha. Das macht die Liste ja noch mal länger.
Ja, und macht es noch chaotischer alles bei
genau.
mir.
Genau, ja. Weil das alles so chaotisch ist bei dir und weil du so unglaublich viel machst, wollte ich dir jetzt zum ersten Mal tatsächlich einem Gast freie Hand lassen, über was er als allererstes sprechen möchte.
Über alles als allererstes, oh, das ist, Ja gut, natürlich, ich bin jetzt ja so ein bisschen sportmäßig schon getriggert, das ist ja logisch.
Ja.
Man muss ja schon sagen, also ich bin ja eigentlich grundsätzlich selber ein sehr unsportlicher Mensch, leider Gottes. Also,
ja gut, aber Gin-Weltmeister reicht auch.
Ja, aber das ist ja auch schon wieder das Thema Gin und Sport und so. Und es war auch, viele fragen sich auch, wie passt das zusammen irgendwie, ne? Und ja, jetzt haben wir schon ganz viele Themen angesprochen. Wir können über, wir können über den Gin sprechen, wir können über Sport, ich weiß nicht. Gin, vielleicht fangen wir mit Gin an, oder?
Ja.
Wollen wir mit Gin anfangen?
Ja, Gin ist immer eine gute Idee.
Ja, und da können wir vielleicht gleich vorwegnehmen, weil da wird es natürlich jetzt auch den ein oder anderen Hörer oder die ein oder andere Hörerin geben, die fragt, wie passt es denn zusammen, Sport und Gin? Die Diskussion kennen wir natürlich. Wir waren ja damals, wir sind ja Partner vom VfB Stuttgart auch mit dem Gin. Wir sind auch der offizielle VfB-Gin zum Beispiel. Und es war damals ein Riesenthema, weil da haben natürlich DFB und DFL erstmal geguckt, geht das und Spirituose und Alkohol und Bierpartner gab es schon immer im Profifußball, aber das ist ja auch deutsches Kulturgut, also da sagt keiner was dann irgendwie, obwohl ein starkes Bier oder gerade auch Wein hat mehr Prozent als ein schwach gemischter Gin Tonic, aber hat halt irgendwie ein anderes Geschmäckle, sagen wir es mal so.
Ja.
Das ging dann irgendwann durch, weil man halt gesagt hat, naja gut, wenn es in Maßen ist und das ist ja die Quintessenz. Wenn du das ganze Jahr über eine tolle Saison spielst und viel gibst, mit allen Höhen und Tiefen, dann darfst du ja auch mal feiern. Ja, das ist ja ganz normal einfach so, ne?
Ich glaube, es gehört auch zur Authentizität, schwieriges Wort.
Jetzt hast du schwierigste Wort rausgesucht, ja.
Mensch. Von Menschen dazu, von Sportlerinnen und Sportlern speziell, aber auch von jedem anderen Menschen, dass es halt so ist, dass man auch sich als Belohnung, oder gut, man soll sich ja mit Alkohol eigentlich nicht belohnen, aber zum Abschluss eines schönen Tages, Jahres.
Mit Feiern darf man sich belohnen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man einfach nie vergisst, dass Sportler oder generell alle Menschen sind Menschen. Mhm. Also ob du jetzt Sportler bist, ob du jetzt Politiker, weil es ja auch immer, der und der war jetzt mal auf der Wiesn oder auf dem Wasen oder so. Das ist so. Es sind alles Menschen. Ja, natürlich. Man steht im Fokus und man ruft Höchstleistung ab. Und wenn die Höchstleistung immer nicht mehr abrufbar ist, weil man zu viel gefeiert hat, dann ist es ein Problem. Aber sich zu belohnen ist gar kein Thema. Und wenn man jetzt mal wieder zurückkommt auf die Ausgangssituation, mittlerweile hat eigentlich jeder Bundesliga-Verein und jeder Zweitliga-Verein hat einen eigenen Gin. Also wir waren die Ersten da.
Ich wollte gerade sagen, ihr wart quasi der Blueprint.
Und Und jetzt mittlerweile hat es halt jeder. So, ne? Und von dem her, das passt schon. Ich glaube, das Wichtigste ist, wie bei allen Genussmitteln, bei allem eigentlich, und das ist auch beim Essen so, und das ist auch bei, weiß nicht, Softdrinks, was weiß ich was, einfach nicht übertreiben. Ja. Fertig.
Jetzt kann ich mich tatsächlich noch ganz arg gut an die Zeit erinnern, als Ginster gegründet wurde, groß geworden ist. Ihr habt das unglaublich toll angestellt damals. Über Social Media, über PR-Zwecke, es ging riesengroß und ich war, glaube ich, tatsächlich mit einer der Ersten, die da noch so ein bisschen dabei war und die das gesehen hat, und es ist schon spannend, wie ihr das damals gemacht habt. Magst du da ein bisschen was drüber erzählen, du und der Markus?
Ich bin ja ganz froh, dass du den Markennamen gerade das erste Mal genannt hast, weil ich hatte noch ein bisschen Angst, ob ich das machen darf oder nicht. Nein, also wir sind Ginster aus Stuttgart, das ist aber auch Ginster Stuttgart Dry Gin. Markus Escher und ich, wir haben uns mal kennengelernt vor einigen Jahren, weil ich ja, wie gesagt, sonst auch als Moderator und auch als Printautor und so tätig bin, unter anderem fürs Lift Stadtmagazin in Stuttgart. Und meine damalige Redaktionsleiterin hat gefragt, ob ich eine Story schreiben möchte über ein Weingut hier in der Nähe im Rems-Murr-Kreis, über Weingut Escher. Und der Christian Escher hat den Deutschen Jungwinzerpreis gewonnen. Da habe ich gesagt, ja klar, super, mache ich sehr, sehr gern. Ich habe gesagt, halt damals mit Alkohol, bis auf, dass ich es halt gerne konsumiere, nie was zu tun. Habe gesagt, aber auf dem Weingut zu fahren ist ja cool, vielleicht kriegst du noch irgendwie 2-3 Fläschle Wein umsonst und so, fährst dahin. Und ja, und diese Winzerfamilie, die war mir da gleich sehr sympathisch, und witzigerweise war es dann aber der Markus Escher, der jüngere Bruder, mit dem ich dann eine Freundschaft geschlossen hatte, also gar nicht mal der Christian, der ja auch relativ jung damals noch war als Jungwinzer. Nun, da waren wir viel in Bars unterwegs und haben halt sehr viel gefachsimpelt über diese, und haben wirklich auch gemerkt, dass wir beide eine große Gin-Sammlung haben. Also er hatte so um die 60, 70 Flaschen, ich schon so um die 120 Flaschen zu Hause verschieden. Ich habe die gesammelt. Mittlerweile sind es über 380. Und dann meinte er halt irgendwann mal in der Bar, die gibt es heute gar nicht mehr in Stuttgart, Chibamato am Henkersplatz. Ja, das kann man eigentlich auch selbst machen. Ich so, wie soll das denn funktionieren? Ja, wir haben ja im Weingut, haben wir ja einen Brennkessel und alles. Ja. Und der Opa, der hat ihm den mal vererbt. Und dann haben sie so Obstler und Dresdner Brände und so gemacht. Gin geht auch. Ich sagte, ja, here we go, lass doch mal machen. Ne? Und ja, und dann haben wir das angefangen, haben dann 2 Jahre am Rezept rumgetüftelt und haben halt gesagt, wir machen eine ganz kleine Auflage. Ich wollte irgendwie, ja, keine Ahnung, nur 500 Flaschen oder 1000 oder irgendwie was ganz Kleines. Und dann haben wir mal geguckt, was kostet so eine Palette irgendwie. Und das konnten wir uns aber nicht leisten, die Flaschen schon, weil die waren viel zu teuer damals, wenn du so eine kleine Auflage kaufst und so. Und dann haben wir aus so einem Restverkauf quasi, haben wir so eine Palette, waren irgendwie 768 Flaschen drauf. Das haben wir dann bekommen, zum ganz guten Kurs irgendwie. Und ich habe gesagt, ja gut, die müssen wir jetzt durchnummerieren und haben uns überlegt, was machen wir denn jetzt? Machen wir jetzt 1 bis 1000 und die 769 bis 1000 gibt's halt einfach nicht. Oder machen wir was anderes? Und dann haben wir gesagt, na komm, wir mal 711 Flaschen, wegen der Vorwahl von Stuttgart 0711. Und es hatte also eigentlich einen ganz dummen ein Zufall war ausschlaggebend für diese Abfüllmenge, die wir bis heute haben. Wenn wir abfüllen, pro Fass gibt es 711 Flaschen. Dann haben wir gesagt, okay, wenn wir das halt in einem Jahr abverkaufen, pro Tag 2 Flaschen, ist doch super. Wenn wir 2 Jahre brauchen, pro Tag 1 Flasche, ist auch noch okay. Wenn wir mehr als 3 Jahre brauchen, dann lassen wir es auch. Also hobbymäßig halt. Und dann waren wir nach 5 Tagen ausverkauft. Aber nur über Facebook alles beworben, so bei Freunden und hier und magst du nicht und ein paar Bars und so, möchte nicht auch eine Kiste haben und alles. Ja, und das lief schon ganz gut. Und dann hatten wir tatsächlich, ja, so nach 1,5 Jahren, ja, das sind etwas über einem Jahr, gab es einen Wettbewerb in England. Das ist der größte Spirituosenwettbewerb der Welt. IWSC heißt es, International Wine and Spirit Competition. Früher großer Weinwettbewerb, gibt es seit 1969. Es gibt ganz viele von diesen Wettbewerben, aber das war tatsächlich der größte und der relevanteste. Da machen auch 600 Marken aus 90 Ländern mit. Und das Gute ist, du kriegst da Punkte mitgeteilt. Also es gibt eine Jury, das sind 400 Leute, die teilen sich das ein bisschen auf, machen eine Blindverkostung und die bewerten das nach Punkten, 0 bis 100 Punkte. Wenn du mehr als 70 Punkte hast, kriegst du Bronze. Wenn du mehr als 80 Punkte hast, kriegst du Silber. Hast du mehr als 90 Punkte, kriegst du Gold. Deshalb gibt es auch mehrere Goldmedaillen da. Na, und das Gute ist aber, du kriegst deinen Punktescore immer mitgeteilt. Also auch wenn du 56 Punkte hast, schicken die dir herzlichen Glückwunsch, 56 Punkte. Des und deshalb so und so viele Punkte, aber Abzug wegen dem, dem und dem. Und ich habe gesagt, das ist für uns super interessant, auch um einfach zu wissen, wo stehen wir, was machen wir falsch und so. Ja, und dann kam irgendwann aus London der Anruf, ja, also, ob wir ein Smoking hätten. Und ich so, kann man sich ausleihen, ja. Ja, und ob wir dann am 12. November oder irgendwas 18, genau. Ob wir da Zeit hätten, ja, haben wir rein theoretisch schon Zeit, warum denn? Ja, und ob wir 12 Leute aus unserer Firma aussuchen können, die dann mitkommen. Wir haben keine 12 Leute, wir sind zu zweit und haben noch einen Kumpel, der ab und zu mal hilft beim Verpacken, so hobbymäßig für 2 Flaschen Gin halt irgendwie. Ja. So. Ja, das sei dann auch okay und wir sollen dann daherkommen. Und ich sagte schon zu Markus, ich habe gesagt, die werden uns bestimmt jetzt nicht da angerufen haben, weil wir jetzt Bronze gewonnen haben. Ja, niemals ist das Gold und was weiß ich was. Und
also sie haben euch gar nicht mitgeteilt, wie viele Punkte
ihr jetzt haben? Wir haben uns nur gesagt, dass es gut ist.
Okay, so. Ja gut.
Ja, und dann haben wir aber noch mitbekommen, dass wir noch wohl eine Rede vorbereiten sollen. Und so habe ich gesagt, ja krass, es gibt ja aber mehrere, die Gold gewonnen haben. Also da wird ja nicht jeder eine Rede halten. Es gibt auch Champagner des Jahres, das war Lanson in dem Jahr und Bier des Jahres und was weiß ich was alles und so. Ja gut, sind wir da hingefahren und haben dann vor Ort dann erfahren, dass wir nicht nur Gold gewonnen haben, sondern dass wir die Nummer 1 waren. Also wirklich die Trophy bekommen haben mit 98,5 Punkte. Wir haben noch eine Sonderauszeichnung, Outstanding bekommen, weil so viele Punkte von 100 hatte noch keiner mit 98,5. Da waren wir die Ersten mit dem Gin. Und deshalb habe ich mich dann in London tatsächlich auch noch tätowieren lassen, ja.
Haben wir mit dem Ginster-Logo
auf den Unterarm tätowieren lassen, ja.
Und dann seid ihr aber 2024 dieses Jahr nochmal ausgezeichnet worden.
Genau, wir haben dann nochmal Gold bekommen. Es war jetzt also diesmal nicht die Trophy, weil die kannst du wohl auch nur einmal gewinnen. Selbst wenn du gewonnen hättest, musst du die dann abgeben quasi.
Ja.
Aber Gold nochmal zu bekommen, auch wieder mit 93 oder 94 Punkten. Und das war diesmal beim World Spirits Award. Also die sind so relativ konkurrierend, aber es hat auch gezeigt, dass wir auch eine andere Jury mit überzeugen können. Und vor allem, es war halt ganz gut, weil es halt einfach nach 6 Jahren dann nochmal war. Weil die Leute dann halt auch irgendwann angefangen haben, ja Gott, mit 2018 und das ist jetzt auch schon wieder so lang her und so. Und ich wusste, dass unsere Qualität gleich geblieben ist, aber ich habe es dann auch nie groß drauf angelegt, weil ich immer ein bisschen Schiss hatte. Ich habe gesagt, wenn wir da uns jetzt nochmal bewerben und so, und es ist dann halt nichts, schwierig, ja. Und
Wie macht man denn Gin? Verrätst du euer Rezept?
Das Rezept ist eigentlich gar nicht so geheim. Also ich kann es mal kurz erklären, wie es grundsätzlich funktioniert. Man muss sich es mal ein bisschen vorstellen wie ein Tee. Also es ist im Endeffekt, das ist ein Rohalkohol, der hat so zwischen 96% und 97%. Das ist entweder ein Kartoffelalkohol oder aus Weizen. So ein Agraralkohol ist das. Und da legt man quasi alle Botanicals, also das heißt Kräuter, Gewürze, Früchte, die man halt drin haben möchte, legt man da ein. Es gibt eine sogenannte Heißmazeration, das ist dann wirklich wie ein Tee, dass das dann halt so sehr warm gemacht wird. Oder eine Kaltmazeration, so machen wir das. Dann braucht es meistens ein bisschen länger, weil natürlich eine kalte Flüssigkeit das eher diese Geschmäcker weniger aufzieht. Und die Botanicals, wir haben ja 46, die könnte ich dir jetzt alle aufzählen, das wäre gar kein Problem. Ich könnte dir sogar ansatzweise sagen, wie das Mischverhältnis ist. Das größte Geheimnis ist eigentlich, wie lange das zieht. Das ist eigentlich immer das. Da macht jeder ein riesen Geheimnis drum und wir auch, ja. Ne? Weil das verändert den Geschmack. Und da sage ich dir, jede 2 Stunden, die das länger zieht, wird es komplett anders schmecken.
Ja. Und wirklich das, 2 Stunden?
Ja, das macht schon einen riesen Unterschied. Weil du hast ja ganz harzige Sachen mit drin, wie zum Beispiel Granatapfelkerne haben wir drin. Dann hast du aber so holzige Sachen wie Süßholzwurzel drin. Du hast, wir haben Rosmarin geschnitten, getrocknet drin. Wir haben den auch einmal als Pulver drin und so. Kaffee-Limettenblätter, die sind bei uns getrocknet. Also Zitronen, Limetten, Orangen.
Es Wacholderbeeren?
Wacholderbeeren muss drin sein, das muss der Hauptbestandteil sein. Sonst wäre es kein Gin. Sonst darf es nicht Gin heißen, ja. Genau. Es ist aber kein Wacholder-Schnaps. Also es ist nicht, dass die Wacholderbeeren die destilliert werden, sondern im Endeffekt, das wird eingelegt. Und das, dieser Sud, der daraus entsteht, der wird dann destilliert. Ja, wenn das dann einmal durch die
ohne alle Greens und Botanicals und sowas. Das wird dann vorher wieder rausgenommen.
Das wird im Endeffekt, also klar, das, was rauskommt, ist dann, man muss sich vorstellen, wenn man Patrick Süskind das Parfum gesehen hat oder gelesen hat, der hat es ja auch versucht. Also der hat ja Parfüm gemacht und im Endeffekt dasselbe Prinzip. Und er hat ja auch gesagt, irgendwann, der hat ja diese verrückte Vision, man kann alles, jeden Geruch und jede Eigenschaft und jeden Gegenstand kann man zu einer Essenz machen. Ja. Der hat es ja dann auch versucht mit Steinen und toten Katzen und Jungfrauen und was weiß ich was. Und so ähnlich funktioniert das beim Gin auch.
Das macht ihr nicht.
Das machen wir nicht. Wir haben keine Steine, tote Frauen und jungfräuliche Katzen drin. aber das Prinzip ist dasselbe. Es gibt zum Beispiel einen Gin, den habe ich auch zu Hause, der besteht aus Waldameisen.
Ne? Ach, weil, was?
Ja, ist von der Uni Cambridge. Die haben einen Brennkurs dort und die Abschlussarbeit ist immer ein besonderer Gin.
Ja.
Ne? Zum Beispiel hatten die mal den teuersten Gin der Welt wollten die machen. Das war dann, die Flasche war mundgeblasen von der Vasenbläserin der Queen. Und ein Diamant war oben drauf auf dem Korken oder auf dem Stopfen und Albatrüffel haben die mit drin gehabt und was weiß ich was. Und es wurde dann bei Christie's oder Sotheby's für 200.000 Pfund versteigert, für einen guten Zweck. Und ein Jahr drauf, der Brennkurs, die hatten angeblich, wenn die Story stimmt, eine Ameisenplage auf dem Unicampus in Cambridge und haben dann die Ameisen, statt die halt einfach irgendwie, weiß nicht, da Köder auszulegen oder so, haben die halt gesammelt und haben halt die mazeriert. Und
also man kann im Grunde aus allem Gin machen.
Es gibt einen Elefantenscheiße-Gin in Südafrika, der ist wirklich mit Elefantendung gemacht, ist Trüffel-Gin, alles Mögliche. Also das geht und wir sind da aber recht human mit den Sachen, die wir drin haben. Wir haben viel Zitrus drin.
Der Gin ist ja auch ausgezeichnet als der beste Gin, um Gin Tonic draus zu machen.
Genau, das war auch unser Ansatz, weil wir gesagt haben, also wir wollten mit Ginstar 2 Sachen machen. Einmal eine Hommage an Stuttgart, deshalb auch das STR in Ginstar. Mhm. Das soll ja nicht Stern heißen, sondern Ginstar, wie der Flughafencode, auch STR. Und zum anderen haben wir gesagt, wir wollen einen, der halt mega trinkbar ist. Weil ganz viele sagen, oh, ich mag eigentlich gar keinen Gin Tonic. Und das ist für uns das Beste. Wenn einer sagt, ich mag eigentlich keinen Gin Tonic, weiß ich schon, der wird Ginstar-Fan eigentlich. Weil wir haben so viel Zitrusnote drin und machen die Leute ja eh in den Gin Tonic rein. Immer Zitronenscheibe, fertig.
Ja, oder Rosmarin.
Ja, genau. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen gleich eine Zitrusnote mit rein, dann kannst du den super trinken und so haben wir den Award auch gewonnen. Ja.
Jetzt ist der Name und die Auflage aber nicht die einzige Hommage an Stuttgart.
Ja, wir haben mehrere Sachen. Also wir haben, man muss eine Chargennummer haben, logischerweise, dass wenn mal was ist, du es zurückrufen kannst. Und das sind bei uns natürlich die Fässer. Jedes Fass hat eine eigene Chargennummer. Und wir haben geguckt, müssen es unbedingt immer Zahlen sein, es dürfen auch Buchstaben sein. Also wir dürfen jetzt auch statt Fassnummer 720, dürften wir auch Fassnummer A720 machen. Wir haben uns überlegt, dürfen wir auch Fass A, B, C, D machen? Ja, geht auch. Und dann haben wir uns überlegt, dann dürfen wir auch Fass Killesberg zum Beispiel machen. Ja, geht. Und deshalb haben unsere Fässer immer Stadtteilnamen von Stuttgart. Also es gibt Cannstatt und Mühlhausen und was weiß ich und ja. Feuerbach und alles. Und das wiederholt sich jedes Jahr aber. Also es gibt dann Feuerbach 2024, Feuerbach 2025. Und das ist natürlich immer super für die, die aus den Stadtteilen kommen. Weil da gibt es immer nur 711 Flaschen, die sind auch immer sofort vergriffen eigentlich bei uns. Und das ist so eine Hommage. Wir haben die Skyline von Stuttgart im Label mit drin. Ganz viele kleine versteckte Botschaften sind da drin. In unserem Logo, also nicht im Markenlogo, sondern im Firmenlogo ist das Stuttgarter Pferdle drin und so.
Der Fernsehturm.
Der Fernsehturm ist das I, genau. Das ist wahrscheinlich das auffälligste. Und ja, das war am Anfang natürlich für uns auch schon ein bisschen ein Hindernis, weil wir dachten ja nie, dass wir über Stuttgart hinauskommen. Mhm. Wir dachten, das wird ja ganz klein und natürlich findet man das jetzt nicht so ganz sexy, wenn man jetzt aus dem tiefsten Bayern kommt und da ist Stuttgart drauf oder in Berlin polarisiert. Ja,
gut, aber das schon auch. Berliner Luft trinkt man mittlerweile auch in Stuttgart.
Das ist so und was wir halt gemerkt haben, gerade auch im, also mittlerweile sind wir ja auch im Ausland unterwegs, in China zum Beispiel stehen die total drauf. Also erstens, weil wir ein weiß-goldenes Etikett haben, das ist eh so eine Farbe, die extrem triggert. Und dann kennen die natürlich Stuttgart von Porsche und Mercedes extrem und das ist ein Qualitätsmerkmal. Und deshalb gibt es uns auch in Hongkong und China zum Beispiel. Ja. Und das ist dann schon cool. Und wenn man dann mal das erste Mal, mir ist es in Australien passiert, in Sydney, weil ich gar nicht wusste, wo es uns da überall gibt. Wir kriegen das ja teilweise gar nicht mit. Wir haben so Importeure oder Exporteure. Und wir waren auf eine Hochzeit eingeladen nach Sydney oder nach Melbourne, besser gesagt, sind aber in Sydney erstmal gelandet, wollen ein bisschen Australien sehen. Und ich habe dann einen meiner Jungs angerufen und gesagt, hey, wir haben doch irgendeinen Kunden auch in Australien. Und dann sagten die so, ja, du musst ins Maybe Semi gehen. Ich guckt, Google Maps, da ist sogar um die Ecke irgendwie vom Hotel gewesen, prima. Hingegangen und steht ein Riesenschild da, Top 50 Bars of the World. Und gehe ich rein, es war die Nummer 7 der Welt.
Nein.
Ja, und ich in Sydney sehe ich unsere Flasche hinten in der Backbar stehen.
Abgefahren.
In der 7. besten Bar der Welt. Und ich bin so ausgerastet. Und das war schon so ein cooler Moment irgendwie. Jetzt nicht nur, weil es unsere eigene Marke ist und weil du dasselbe Logo auf dem Arm hast, was da jetzt in der Bar steht, sondern einfach, weil du halt auch dadurch siehst, dass du Stuttgart halt auch irgendwie in die Welt trägst und das macht einen schon stolz irgendwie.
Special Editions sind ja auch so ein bisschen euer, wie nennt man das? Ich will es jetzt gar nicht als Steckenpferd nennen, weil das ist so
ein Signature-Move von uns, ja, irgendwie. Ja, also da sind wir auch sehr stolz drauf. Wir gucken immer, wen wir da als Partner nehmen. Die schmecken ja nicht immer anders. Also eigentlich schmecken die nie anders, die Special Editions, sondern das ist immer nur das Etikett und da gibt's natürlich halt so ein paar, die könnte man jetzt irgendwie kaufen. Also zum Beispiel für den Flughafen Stuttgart war jetzt das 100-Jährige. Da gibt's eine mega geile Edition jetzt gerade, aber auch nur, wenn du abfliegst. Also die kriegst du gar nicht draußen, sondern nur hin im Duty-Free-Shop. Supergeile Edition. Und sowas ist natürlich ein Sammlerstück. Und dann gibt's natürlich die ganz besonderen Editionen, die kriegt auch eigentlich sonst keiner. Das ist zum Beispiel für Breitling, für den Uhrenhersteller. Wenn du da in der Breitling-Boutique jetzt auch hier in Stuttgart zum Beispiel dir eine fette Uhr holst, kriegst du eine Miniatur von uns. Und wenn du eine sehr fette Uhr holst, kriegst du eine große Flasche mit dem Breitling-Logo drauf. Und für Sport des Jahres hatten wir ja auch schon Editionen.
Personalisierte sogar, mit handschriftlichen Namen von den Gästen damals.
Genau, damals. Die wurden dann verschickt an die Gäste, die gekommen sind.
Ja, an die Athletinnen und Athleten, genau.
Und das macht dann natürlich auch einen stolz. Und wir hatten ja auch den einen oder anderen, der es dann auch irgendwie gepostet hat und auch stolz drauf war und so. Und ja, klar, also ich weiß, wenn man so einen Teil jetzt, ich möchte jetzt niemand animieren, aber sowas bei eBay, glaube ich, reinstellen würde mit dem Sport des Jahres-Logo drauf oder bei oder
meinst du, die muss voll sein oder kann die auch leer sein?
Fragst du aus Eigeninteresse jetzt. Also erfahrungsgemäß sind die voll und original verschlossen sind die richtig teuren, ja. Aber ich habe noch ein paar von den Verschlüssen zu Hause. Also vielleicht können wir uns zusammentun, machen noch ein bisschen eBay-Money oder so.
Das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich habe tatsächlich ziemlich viele. Ich habe noch die Barrique Edition
Hause. Oh, fast gelagert damals, haben wir auch gemacht.
Dann habe ich die goldene Flasche. Ich habe mal über so eine komplett goldene.
Die darfst du gar nicht so laut reden, weil das ist tatsächlich so ein, ja, was heißt ein Streitthema draußen. Aber diese goldene Edition, die haben wir wirklich an sehr, sehr, sehr langjährige Partner rausgegeben, die haben wir uns rausgepickt. Wie gesagt, du warst wirklich eine der ersten damals, als Ginster noch überhaupt gar nicht bekannt war. Also du fandst die Idee einfach cool und so Leute hatten wir ja ein paar. Der VfB Stuttgart war tatsächlich genauso, die fanden die Idee einfach cool, haben sich stark für uns eingesetzt damals. Oder auch damals der bei Kaufhof, das war ja unser erster richtiger Store, wo wir verkauft worden sind. Da gab es dann halt auch jemand, der das sehr cool fand und so und ja, hat auch die Sternekoch in Rom, der Heinz Beck zum Beispiel, der hat 3 Michelin-Sterne, der ist der Lieblingskoch von der Michelle Obama zum Beispiel, der hat sich damals auch so und so ein paar Leute haben diese goldene Flasche bekommen und die war sauteuer in der Herstellung und wir haben ganz wenig gemacht und haben da ein paar verschickt und große Streitthema unter vielen Leuten, die auch viel Gutes für uns getan haben und ich weiß, dass es sehr, sehr viel gibt, die wirklich von Anfang an auch für uns da waren und die Flasche nicht bekommen haben. Aber die gab es halt in einer kleinen Auflage. Und
ich muss halt zu meiner eigenen Verteidigung noch eine kleine Anekdote erzählen. Als das damals so angefangen hat, und das ist länger her als 18, das war 14, 15, ganz am Anfang. Ja, da habe ich von dir mal eine Flasche bekommen.
Das war aber noch, die gab es da noch gar nicht richtig. Also wir haben Ende 16 kam die erste auf den Markt und wir haben ja 2 Jahre rumgetüftelt. Ja. Das kann dann also irgendwo zwischen 14 und 16 gewesen sein. Ja.
Und dann habe ich meine sogar 3 Flaschen hättest du mir gegeben. Und dann bin ich mit meiner Mom in Urlaub gefahren nach England und bin durch England getingelt mit meiner Mutter und habe immer gesagt, Mama, warte. Das ist ein tolles Fotomotiv. Ich muss hier eine Ginsterflasche hinstellen und Fotos machen.
Ja, du warst unsere erste Werbefotografin.
Genau, und dann habe ich es noch in dem Pub, in dem wir damals geschlafen haben, habe ich dem gesagt, du musst es bei dir ins Sortiment nehmen.
Da ganz alte Bilder noch vor irgendwelchen alten so Schlössern oder irgend sowas.
Ja, genau.
Ja, das weiß ich noch, ja.
Die und auf einem Snookertisch und ich weiß nicht, wo ich sie, ich habe
also
sie überall.
Also für alle, die sich jetzt gerade draußen beschweren, dass sie die goldene Flasche nicht bekommen haben. Wenn ihr ins Ausland gefahren wärt und hättet an 10 verschiedenen Orten ein Foto noch gemacht, dann hättet ihr sie wahrscheinlich auch bekommen.
So. Ja. Das mal zur Verteidigung der goldenen
Sehr
Flasche.
Sehr gut. Dankeschön.
Jetzt möchte ich aber gerne mal einmal rüber zum Thema Fußball. Ist nicht sonderlich weit von wo wir aufnehmen. Wir sitzen im Haus des Sports, direkt hinterm Stadion. Hinter dem Stadion, in dem du dich sehr heimisch fühlst.
Absolut. Ich habe auch bis heute noch 2 Dauerkarten für die Cannstatter Kurve. 35B, also richtig
direkt
schön.
Hinterm Tor.
Hinterm Tor Stehplätze, die werde ich auch nie aufgeben. Nie. Weil ich mich da sehr, sehr wohl fühle. Und da komme ich her tatsächlich. Das ist vielleicht für viele auch ein bisschen eigenartig, weil ich ja sonst in den Hospitality-Bereichen da auch moderiere und auch für die, man sagt ja immer Edelfans. Aber ich glaube, das ist insofern ganz interessant und macht es mir ein bisschen leichter, weil ich halt einfach über die wir so gerne reden und sagen, ach, guckt euch mal die schöne Choreo an und so, weil ich daher halt weiß, wo sowas herkommt und wie anstrengend das auch teilweise ist und wie viel Vorbereitung dahinter steckt und wie organisiert die organisierte Fanszene dann auch ist und wie viel Zusammenhalt da auch herrscht, auch was ja das Soziale angeht und alle Ultragruppierungen bemühen sich ja auch zum Beispiel immer sehr viel Karitatives zu leisten. Deshalb bin ich da ein sehr, sehr großer Fan davon und lege da auch immer meine Hand drüber und würde die auch immer aufs Blut verteidigen. Ich bin Fan, war ich immer, stehe ich auch dazu und auch wenn ich mal nicht moderiere, ist ja immer, wenn Auswärtsspiele anstehen, nutze ich die Gelegenheit, da irgendwie mitzufahren. Da bin ich
also jetzt, nur um das nochmal kurz zu erklären, du bist Fan vom VfB Stuttgart.
Großer Fan.
Ganz großer Fan, Ursprungsfan quasi.
Ja.
Dann moderierst du aber auch für den VfB Stuttgart. Und du bist in den Hospitality-Bereichen vom VfB Stuttgart unterwegs, auch wegen Ginster.
Genau, also unseren Gin gibt es da natürlich dann auch. Und wie gesagt, es gibt auch den VfB-Gin. Da gibt es eine sehr, sehr coole Edition gerade draußen. Vielleicht gibt es Ende des Monats noch eine weitere coole Edition. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. das zum einen. Und ich moderiere sehr viel für den VfB, was ganz wichtig ist, ich bin nicht der Stadionsprecher, das ist der Holger Laser, der macht das auch phänomenal, ich bin ein großer Fan, habe den gestern Abend auch wieder lange gesprochen, das ist ein ganz lieber, toller Typ, der wirklich den Brustring so im Herzen trägt, wie, glaube ich, kein anderer in Stuttgart, das muss man auch an der Stelle mal sagen. Also ich bin nicht der Stadionsprecher, ich bin einer der Stadionmoderatoren. Das heißt, es gibt ja das VfB Sportstudio.
Ja.
Das läuft dann zum Beispiel auf den Monitoren, nicht nur in den Hospitality-Bereichen, in den Logen und Lounges, sondern auch draußen, wenn man sich jetzt an einem der Kioske mal ein Bier holt, dann hängen da ganz oft dahinter Monitore, ja, wo man dann ein Fernsehprogramm sieht, auch hinter der Cannstatter Kurve in diesem A-Block, in dem Bistro zum Beispiel. Und da sieht man mich dann ganz häufig. Mit Stefan Orner im Wechsel zusammen mache ich das. Mhm. Und ja, sonst moderiere ich halt ganz viel, mein Trikot-Release zum Beispiel. Mhm. Gestern habe ich noch ein Golfturnier von VfB moderiert. Oder
das weiß man gar nicht, dass der VfB jetzt ein Golfturnier ausrichtet.
Ja, also da hat jetzt zum Beispiel Kakao mitgespielt und Hansi Müller, okay, und
also auch so ein bisschen Richtung
Fabian
Charity
Gretlo hat
so
da mitgespielt, mhm, genau. Das war für die VfB-Stiftung, mhm, da gab es dann auch immer pro Loch irgendeinen Sponsor, Mercedes-Benz Bank zum Beispiel, die da auch immer jeweils ein bisschen Geld dazu gegeben haben. Boss hat ganz tolle Preise gestiftet. Das war alles für einen guten Zweck. Mhm. Gab es ein schönes Essen dann gestern Abend auch. Wie gesagt, Christian Gentner hat da auch mitgespielt und so. Und das war ganz cool. Und da wurden jetzt, glaube ich, auch schon wieder über 20.000 Euro gesammelt, obwohl es wirklich nur eine Handvoll Leute, mhm, war gestern. Und das ist ganz cool. Und das sind auch Sachen, die der VfB gerne macht, auch gerade mit der Stiftung. Aber jetzt gar nicht so an die große Fahne oder an die große Glocke hängt irgendwie, sondern das wird halt nebenher gemacht. Und da wird richtig Geld gesammelt und das ist toll. Ja, tue Gutes und sprich darüber. Ja, ist schon so, aber man muss jetzt auch nicht das nur pushen, dass man das macht. Und ja, wie du es gesagt hast, ich finde das ganz cool, dass man sowas gar nicht unbedingt, mhm, mitbekommt, ne? Und so Sachen moderiere ich dann auch oder mal so einen dunkelroten Tisch, wo dann die Präsidentschaftskandidaten vorgestellt werden und ja, alles möglich. Oder da, als der VfB-Film damals gezeigt wurde, die Kinopremiere von der Doku, mhm, wo auch Serhou Guirassy dann mit dabei war noch damals, so Sachen moderiere ich dann. Also auch nebenher, außerhalb des Stadions ein paar Sachen, ja.
Du bist als großer Fan auch mitgereist nach Madrid.
Ja, ich bin, ja. Das ist mir jetzt wichtig, dass ich das mal ein bisschen aufdröse.
Ja, bitte.
Ich bin da sehr gerne mitgereist, das, ja, hat großen Spaß gemacht, aber ich weiß, dass da sehr viele auch mitgereist sind, die das halt gemacht haben, weil es halt Champions League war und ja, cool und der VfB spielt so gut.
Ja.
Muss an der Stelle vielleicht auch mal erzählen, ich war damals in Hongkong für Ginster. Mhm. Wir haben da ja, 2 Wochen lang ein bisschen die Werbetrommel gerührt und sind alle Bars gefahren und alles und das war gerade das Relegationsspiel gegen Union Berlin, hätte an diesem Tag dann stattgefunden oder 2 Tage später. Und ich habe keine Karten bekommen, kannte aber damals schon ein paar von den Spielern ganz gut. Und der Emiliano Insua, der damals bei uns gespielt hat, der schrieb mir dann, als ich in Hongkong war, hey, ich hätte 4 Karten. Du kannst 4 Karten haben für das Relegationsspiel. Und ich so, ja, ich bin gerade in Hongkong. Ja, dann ruft bei der Fluggesellschaft an, was es kostet. Ich habe bei Turkish Airlines angerufen. Ich so, was kostet es denn, wenn ich jetzt nicht zurück in 3 Tagen nach Stuttgart fliege, sondern halt morgen schon nach Berlin? Und dann haben die aber gemeint, ja, Berlin ist eine Verbindung, die ist jetzt nicht so unüblich und so. Das würde 50 Euro zum Umbuchen kosten.
Ach ja.
Ja gut, dann machen wir das halt mal. Aber habe natürlich auf 3 Tage Hongkong verzichtet, was schon, mhm, auch cool gewesen wäre. Und, mhm, eigentlich war der Job schon erledigt, das wäre echt noch 3 Tage Urlaub gewesen. Und da bin ich dann nach schnell Koffer gepackt und dann von Hongkong nach Berlin geflogen, um dann den VfB absteigen zu sehen. So Spiele habe ich auch schon gesehen.
Ah, und du wolltest damit jetzt nicht sagen, dass du nur ein
dass ich nur ein Erfolgsfan bin, der jetzt,
genau, der da, ja, einfach jetzt Bock hat, der auf Madrid.
Ja.
Also ja, natürlich, ja, kann man ja auch Bock haben auf Madrid. Ich meine, es ist ja auch absolut außergewöhnlich.
Aber jetzt nur, also ich merke es ja an mir selber. Ich bin natürlich eine von diesen Anlaufstellen, wo ganz viele Leute fragen, hast du mal Tickets?
Ja, klar.
Ja, und um es jetzt mal offiziell zu sagen, nein, ich habe keine Tickets. Ja, ich muss mir die auch kaufen beim VfB.
Ja.
So. Und aber jetzt gerade vor jedem Champions-League-Spiel, da platzt mein Handy halt fast. Weil,
echt?
Die Leute alle, hey, hast du nicht und willst du? Und da denke ich mir halt auch irgendwie, ja, wo wart ihr denn, als der VfB in der 2. Liga gespielt hat? Mhm. Oder beim Relegationsspiel in Hamburg, wo danach noch alle im Elbschlosskeller gefeiert haben. Wo wart ihr denn da? So muss man auch mal dazu sagen. Aber es ist ja cool, dass wir mal darüber reden, dass der VfB gerade noch einen zusätzlichen Hype bekommt, weil er in der Champions League ist. Wer hätte das gedacht? Also, ja,
eben.
Und Madrid war mega.
Was ist denn
geil.
Deine, dein Resümee aus der vergangenen Saison und jetzt startend oder schon gestartet sein in die neue?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir nicht größenwahnsinnig werden und nicht jetzt meinen, dass wir alles schaffen, ja, weil es ist super haarig mit 3 Wettbewerben, mit der Bundesliga, mit dem DFB-Pokal und Champions League. Das muss man erstmal schaffen. Wir haben ein sehr junges Team, die natürlich auch alle jetzt das erste Mal in dieser Situation sind, Champions League zu spielen, ne? Und da wird ein unheimliches Pensum von denen gerade abverlangt. Das ist schon so. Aber es wird einem schon sehr schwer gemacht, nicht größenwahnsinnig zu werden, wenn die so geil spielen. Also jetzt gerade, weil du Madrid gesagt hast, ich bin wirklich, war auf so vielen Spielen schon und diese erste Halbzeit, ich weiß nicht, ob ich, das ist immer schwierig, dass mir da nicht irgendjemand zu nahe tritt oder so, aber es ist, ich fand diese erste Halbzeit in Madrid war live im Stadion vielleicht die beste erste Halbzeit, die ich je vom VfB gesehen habe.
Wow.
Und da hätten wir, also wir hätten da auch einen Punkt mitholen können, wir hätten vielleicht sogar 3 Punkte mitholen können, ne? In Madrid. Und die haben phänomenal gespielt und dann Dortmund mit 5:1 in Stuttgart aus dem Stadion gefegt und die Fans sind so geil und es war einfach, das war total geil. Also ich weiß noch, wo wir standen 2 Stunden im Stadion an und mussten da irgendwie so eingekesselt von Polizei und so und das war echt so irgendwie ein bisschen, aber es war trotzdem so eine geile Stimmung irgendwie und irgendwie hinter mir war der Fabi Rommel, der Comedian, der ja irgendwie auch mit was weiß ich wie viel 100.000 Followern bei Instagram und so, der stand da ganz normal an und vor uns die Familie Sagadu und aber und dann halt noch 5.000 normale, sage ich in Anführungsstrichen, normale VfB-Fans und so eine Einheit und so geil und wo wir da durch Madrid marschiert sind und alle haben, es war alles rot und es war, also ey, das war schon geil, das ist schon, das bleibt schon für immer in Erinnerung. Das war schon cool. Und dann verliert man und der gesamte Block hat nichts anderes zu tun, als einfach nur die Mannschaft anzupeitschen und sich zu freuen und zu applaudieren und dieser Zusammenhalt und schon geil, oder?
Das spricht schon für diese letzte Saison und auch für die ganze Zeit davor.
Absolut.
Weil die Fans, die da jetzt mit in Madrid waren, das sind nicht Fans, die sind erst seit dieser Saison Fans vom VfB.
Absolut. Und vor allem, wenn du auch mal überlegst, auch das Spiel damals gegen Köln, wo man dann nicht abgestiegen ist und so, wo ja so ein bisschen Deutschland schon über uns gelacht hat, wo man gesagt hat, ja, der VfB, der feiert jetzt, das hätten wir jetzt gerade die Meisterschaft gewonnen. Ja, warum? Weil wir halt einfach geile Fans sind, weil wir alles für die Mannschaft geben, weil die sich so den Arsch aufgerissen haben in diesem Spiel und weil man sich unsterblich gemacht hat. Ne?
Das muss man halt auch mal belohnen.
Exakt, genau. Und wenn du dann aber siehst, wo der VfB heute spielt, dann war das ja auch gerechtfertigt. Mhm. Also weißt du, da einfach zu sagen, ne, das ist ja, wir sind ja keine Fahrstuhlmannschaft, die hoch, runter, so ist es ja nicht.
Ja.
Ja? Und ich glaube, mit diesen ganzen Höhen und Tiefen, die wir in den letzten Jahren hatten, kann man sich jetzt echt schön belohnen. Und das ist cool. Und ich bin sehr gespannt, das werden knackige Wochen jetzt aber geile Spiele, alles cool. Ich bin sehr, sehr gespannt und sehr, sehr stolz auf jeden Fall.
Es ist ja schon jetzt eine relativ neue Mannschaft, auch im Gegensatz zur letzten Saison. Es sind viele, viele Erfolgsträger weggegangen. Es sind auch ein paar da, viele müssen sich beweisen, man muss sich wieder finden und so. Was ist denn deine Vorhersage für diese Saison?
Also ich würde mir schon wünschen, dass wir auch nächstes Jahr international spielen. Das ist schon so ein Ziel. Man darf ja auch nicht vergessen, Gerassi, Anton sind jetzt nicht mehr da. Das ist schon so. Aber hey, wir konnten dann Chris Führig davon überzeugen, bei uns zu bleiben. Wir haben Maxi Mittelstädt, wir haben Angelo Stiller, wir haben so einen Haufen Nationalspieler. Das ist schon richtig cool. Ja. Dennis Undaf gekauft, Demirovic gekauft. Also ich meine, wir haben
das jetzt, ging auch nicht anders.
Also, ja, aber das musst du dir trotzdem erstmal leisten können.
Das musst du dir erstmal leisten können. Aber es war schon eine krasse Geschichte auch.
Wenn du 50 Millionen Euro dann für 2 Stürmer ausgibst, das ist schon krass, ja. Und also von dem her, ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Die Mannschaft in den Grundzügen ist ja auch noch relativ ähnlich. Und ich glaube, das, was weggegangen ist, haben wir sehr gut kompensieren können. Und ich habe total Mumm auf die ganze Geschichte. Und ich jetzt widerspreche ich mir, weil ich vorher noch gesagt habe, wir dürfen nicht größenwahnsinnig werden. Ich fände es schon cool, wenn wir nächstes Jahr auch wieder Champions League spielen. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass das funktioniert. aber zumindest mal international. Da bin ich mir schon, da bin ich mir eigentlich schon sicher, weil selbst wenn es mal nicht so läuft, sieht man ja, dass sie trotzdem noch irgendwie was rausholen können. Also weißt du, wenn du einen Unentschieden hast und dann in der...
Sie haben diesen Willen.
Ja, der Biss ist halt ja, da, genau. Und das ist schon ja. cool. Und ja, ja, ich glaube, der wird uns noch weiter Spaß machen, der VfB, so wie er ist.
Als nächstes geht's dann nach Italien.
Für mich leider nicht. Da gehe ich nicht mit, weil ich an dem Tag im Stadion tatsächlich was moderieren werde. Da gibt es eine Aktion von einem großen Partner vom VfB Stuttgart, der unter so ein paar Fans verlost, dass man einen Tag im Stadion quasi das Champions-League-Feeling haben darf.
Ach cool.
Ja, also das ist, ja gut, ich kann es ja sagen, das ist Rewe, die sind ja auch VfB-Partner. Und die haben, ich habe es noch nicht so 100% verstanden, wie man da gewinnen kann, aber da wird es so 100 Fans ungefähr geben. Die dürfen dann quasi, während der VfB auswärts Champions League in Turin spielt, dürfen die im Stadion das Spiel auf Leinwand anschauen und bekommen quasi einen Tag Stadionfeeling. Da wird es dann ganz normal Bier geben, wird gezapft und es gibt halt eben das Stadionfernsehen auch und alles. Und da werde ich dann währenddessen moderieren und ja, das ist mir dann schon ein bisschen schwer gefallen. Aber klar, ich mache das und schaue es mir dann im Stadion an. In Stuttgart auch mal eine andere Situation, das ist ja auch ganz cool. Und ja, das ist natürlich auch für mich cool, Champions League. Ich habe, die UEFA hat jetzt auch während der Champions League-Spiele so ein eigenes Format, das nennt sich Champions Club, wo auch Sponsoren eingeladen sind und so. Und da haben die den VfB gefragt, ob die einen Moderator kennen, der jetzt für die UEFA da moderieren könnte. Och. Und der VfB kannte einen Moderator. und ich muss echt sagen, das ist jetzt kein Scheiß, was ich erzähle, als ich dieses Mikrofon ausgehändigt bekommen habe mit diesem Windschutz drauf, wo das Champions League Logo drauf war. Ich hatte echt Tränen in den Augen. Wirklich. Oh. Alter, jetzt hast du es geschafft.
Also ja, dieses, oder?
Das Champions League Mikro einmal in der Hand zu halten, das war das Fetteste, was ich je gemacht habe. Ich habe schon viele coole Sachen moderiert, tatsächlich, aber...
Ja, erst im Sommer, ne?
Ja.
Hier in Stuttgart, die Fanzone.
Ja, auch für die UEFA, die Fanzone, also das Public Viewing in Stuttgart auch. Da hatten wir
Flossplatz
auch 30, 40.000 Leute während der Europameisterschaft. Das war super cool, super fett. Ich durfte auch das Finale moderieren, auch noch an meinem Geburtstag. Das war ganz cool.
Das
ich habe
am
14.
Nett.
Juli Geburtstag gehabt, Runden sogar. Und also 20 geworden.
Na, ja, klar. Ja. Ich hätte fast gesagt 10.
10 eigentlich, ja, genau. Im Herzen 10, ja. Oder im Kopf manchmal 10, sagen wir mal so vielleicht. das war super. Das war ein ganz tolles Feeling und das hat Spaß gemacht. Ich habe ja auch 2006 bei der FIFA WM das Public Viewing für die FIFA moderiert. Da war ich tatsächlich gefühlt 10 noch. Saujung in Kaiserslautern war das damals. Auch cool, da waren sogar über 40.000 Leute. Das war schon cool, aber so diese Symbolik im eigenen Stadion für deinen eigenen Verein. Das Einzige, was mir schwer gefallen ist, die UEFA hat mich 10-mal gebrieft, weil ich glaube, irgendein Vögelchen müsste denn gezwitschert haben, wie ich drauf bin, dass ich neutral sein muss. Die haben gesagt, wenn du in dem Moment, wo du für den Champions Club moderierst, bist du nicht VfB Stuttgart. Zieh kein Trikot an. Du musst da wirklich, du sprichst beide an. Wir haben Delegierte vom VfB als auch von Prag da sitzen. Sei neutral und freu dich nicht zu sehr, wenn der VfB gewinnt.
Hast du es geschafft?
Er hat ja nicht gewonnen, also von dem her, das 1:1 war, glaube ich, für meine Moderation.
Oder aber so emotional.
Naja, ich konnte mir es nicht ganz verbergen lassen, dass ich mir schon einen Sieg gewünscht hätte. Mit 70% Ballbesitz und 450 angekommenen Pässen und die anderen haben 150. Ja, aber
es macht ja nur Lust auf mehr.
Auf jeden Fall und ich meine, das sind ja eigentlich ein bisschen Luxusprobleme, dass man in der Champions League sagt, ach, die 3 Punkte hätte man mitholen können. Ja,
ja schon.
Schon so. Also von dem her, nee, aber das hat Spaß gemacht, das war cool. Und Guido Buchwald war da mein Gast, mit dem habe ich da quasi, das war so mein Interviewgast und Co-Moderator so ein bisschen. Und das war schon cool, das hat Spaß gemacht, ja.
Jetzt will ich mal nochmal zu einem anderen Thema überleiten, weil das sind ja so viele Themen, die wir jetzt noch in wenigen Minuten durchhechten müssen. Thema Auktionator. Wie wird man denn Auktionator? In diesem Fall für Pferde.
Ja, also man muss vielleicht da vorab sagen, dass ich ja eigentlich immer schon Pferderennen moderiert habe.
Ja.
In Iffezheim hat es eigentlich angefangen, weil der SWR in Baden-Baden ist, da wo ich seit tatsächlich seit ich 15 bin meine Radiosendung moderiere, also jetzt seit 25 Jahren. Und da habe ich ab und zu mal ein bisschen auch über die Pferderennen berichten dürfen in Iffezheim, bei Baden-Baden. Iffezheim, das ist vielleicht eine Viertelstunde entfernt voneinander. Und die haben dann irgendwann einen neuen Moderator einfach gesucht und haben dann halt gefragt, ob sich da halt irgendwie jemand von denen, die da eh schon drüber berichten, auskennt. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern mich immer mit auf die Pferderennen genommen haben. War so ein Hobby irgendwie von meinen Eltern. Und deshalb kannte ich mich sehr gut aus und habe da dann auch sehr leidenschaftlich und gern moderiert. Ich mag das auch, es macht mir Spaß. Pferderennen ist was komplett anderes als Fußball. Wobei man auch da sagt, Pferderennen ist der Sport der Kumpels und Könige. Das passt dann auch wieder ein bisschen zum Fußball, weil es halt eben auch die Haupttribüne neben der Cannstatter-Kurve gibt, also relativ ähnlich. Und und da habe ich dann halt lang moderiert und dann irgendwann haben die halt gesagt, ja, wir haben ja auch Pferdeauktionen da. Und ich so, oh je, willst du das nicht mal ausprobieren? Dann habe ich gesagt, ja, kann man ja mal machen. Und du kannst dann den Auktionatorenschein beantragen. Das ist aber mega schwierig. Also du brauchst 8 verschiedene Bestätigungen und Wische dafür. Also du musst zum Amtsgericht gehen, dass du nicht vorbestraft bist, zum Insolvenzgericht, dass kein Insolvenzverfahren gegen dich vorliegt, ein polizeiliches Führungszeugnis brauchst du. Du musst bei der IHK vorsprechen, dass du ganz sauber in der Birne bist. Lauter so Sachen irgendwie.
Kannst du das mal vormachen?
Dass ich sauber in der Birne bin, das kriege ich nicht mehr hin. Das habe ich einmal geschafft. Ich habe mich 5 Minuten zusammengerissen und ja.
Nee, und so ein Auktionator-Voice-mäßig. Nee.
Ich habe jetzt gedacht, dass du mich jetzt zwingen willst, dass ich immer normal bin.
Nee, das wollte ich gar nicht.
Nee, aber es sind nicht ganz so schnell wie die amerikanischen Auktionatoren. Die sind
ja, genau.
Aber es geht schon schnell, also sagst du 10.000, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 14.000, 15.000, 15, 15 auf der rechten Seite, 16.000, 16, 16, 17, 17, 18, so in der Reihenfolge geht es halt. Und sind teilweise hohe Preise, also ich habe jetzt letztens Pferd für 300.000, nee, oder was, 340.000, ich glaube 340 war es, im September, also vor ziemlich genau einem Monat habe ich, war das 340.000 ein Pferd. Und so bekommst du dann, wenn du diesen Auktionatorenschein hast, weil den haben relativ wenige in Deutschland, wirst du dann auch für andere Sachen gebucht. Also ich mache Charity-Auktionen, wir hatten jetzt gestern zum Beispiel auch bei dem Golfturnier eine Charity-Auktion, wo eine Replik von dem Champions-League-Pokal von Jürgen Klopp hat den unterschrieben auch. Es war seine private Replik quasi, die hat er zur Verfügung gestellt, wurde da versteigert.
Cool.
Oder mit Johann Lafer habe ich so ein paar Koch-Charity-Sachen und so Auktionen auch gemacht und so. Und eben auch für ein Auktionshaus aus New York das letzte Auto von Elvis habe ich versteigert.
Wow.
Das war ein Triumph TR6 für $600.000. Der ist nach Hongkong gegangen. Und das ist schon cool. Das macht schon Spaß. Aber ist auch schon sehr, da schwitzt man schon, wenn es um so viel Geld geht, weil irgendwann sind die Schritte halt auch höher. Also wenn du jetzt bei 300.000 bist, machst du 20.000er Schritte. Und
ach
dann
so.
Bietet halt der Nächste und dann muss der 320.000, Nächste 340.000.
Muss schon, also ja gut, aber wenn man so schnell spricht, dann muss man ja auch irgendwie aufmerksam sein, oder?
Sobald es so hoch wird, wirst du langsamer, weil dann hast du ja gar nicht mehr, also am Anfang ist es, wenn
dann
halt
sind ja auch nicht mehr so
genau,
viele.
Genau, dann hast du eigentlich nur noch 2 und die musst du versuchen, ein bisschen gegeneinander auszuspielen.
Siehst du das alles selber? Weil die Menschen heben ja stellenweise nur die Hand oder ein Blatt Papier oder so ein
also
Fächer
keine,
oder
wir
so.
Wir haben keine Bieterkarten bei den Auktionen, also es ist jetzt ein bisschen anders. Ich habe mir teilweise auch so diese Auktionshäuser mal angeschaut, die man so kennt, auch in Stuttgart und so. Und ich war etwas überrascht, weil ich bin da auch in der Jeans reingeschlappt und habe halt ein Shirt angehabt und so. Und die haben mich alle angeschaut, als hätte ich jetzt gerade irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich gerade nackt da reingelaufen wäre oder so. Also weil da saßen die dann alle mit Blazer und Gucci-Schal und was weiß ich was und so. Und ich war wirklich so ein bisschen der Aussätzige da, der da rein. Ich wollte mir das mal anschauen, wie das halt aussieht.
Klar.
Und da wurden dann halt irgendwelche gebrauchten Hermes-Tücher für 120 Euro verkauft und so. Ich habe mir überlegt, bei uns bei den Pferdeauktionen, da geht es halt immer um 100.000, 150.000. Und die laufen rum wie die letzten Penner, die Leute. Und umso schlimmer die Leute aussehen,
desto mehr Geld haben sie.
Weiß ich, das sind dann wirklich die haben die Kohle.
Ja.
Warum? Weil die das genießen, dass sie mal so sein können, wie sie gerne unter sich sind. Und also von dem her, das hat mich sehr gewundert irgendwie. Mit den Geboten, das ist manchmal tatsächlich so eine Sache, weil die auch manchmal sehr geheim bieten. Also ich habe zum Beispiel einen Bieter, das weiß ich, der macht immer nur kurz sein Handylicht an.
Nee.
Also der hat das in der Hand, das Handy, und ich sehe ins Handy, und zwar nicht die Rückseite, nicht die Taschenlampe, sondern das Display. Sobald das Display kurz angeht, weiß ich, es ist ein Gebot.
Nicht
und so
wahr.
Sachen sind schon crazy irgendwie, ja. Und aber ich kann es ja verstehen, also gerade bei den teuren Pferden ist halt so, dann bietet halt auch mal der, das sind meistens nicht selber die Leute, das sind dann die Agenten von denen. Der Agent von Scheich Mohammed mit, und es ist ja klar, wenn der halt natürlich mitbietet, da wollen ja alle dieses Pferd haben, weil die wissen, der kennt sich ja scheinbar aus. Und deshalb, die nicken dann manchmal auch nur oder so. Ne? Und ich habe dann so genannte Spotter, die helfen mir auch manchmal.
Ah, du hast also.
Genau, also die stehen, manchmal ist dann auch so, der steht dann dem gegenüber und die zwinkern sich dann auch nur zu und dann macht der Spotter, gibt mir ein Signal oder so. Oder. Also das ist schon, da musst du schon viel aufpassen. Ne? Ich habe dann manchmal auch Bieter, die sagen, ja, bis 100.000 darfst du für mich bieten. Also dann kannst du, ich würde bis 100.000 eh bieten. Und das ist natürlich da sehr, sehr viel Vertrauen, was da mitspielt, weil wenn der mich jetzt verarscht hat am Ende. Das ist uns ja mal passiert. Ich hatte eine Charity-Auktion in vom damals Mercedes Cup, jetzt Boss Open moderiert, mit Roger Federer, das war
Tennis.
Total geil. Tennis, genau, ja. In Stuttgart. Und ich war mega stolz, dass ich mit Roger Federer zusammen moderieren darf und die Fantastischen Vier waren da auch mit dabei und das war schon ganz cool. Und dann war es so, es gab einen Fußball, einen signierten VfB Stuttgart Fußball. Für 1.000 Euro sollte der weggehen. Also ein ganz normaler Fußball, der einfach nur von der Mannschaft signiert war. Könntest du im Fanshop für 100 Euro kaufen. Und der sollte für 1.000 Euro weggehen. Und es war nicht so viel los. Und ich habe noch gesagt, haben wir sicher einen Bieter für 1.000? Ja, da gibt es den einen und der will den auf jeden Fall für 1.000. Also guck, dass du mehr bekommst, aber den einen wird's auf jeden Fall für 1.000 nehmen. Ich sage, ist ja super. Jetzt Markus war dabei von Ginster. Er sagt, Markus, du musst mir helfen, biet bitte mit. Biet einfach mit, geh mal bis 800, 900 Euro mit. Wir haben Bieter für 1.000 Euro, nur damit das jetzt nicht so komisch aussieht. Weil der will auch nicht selber bieten und so. Markus, ja, und jetzt und so. Ja gut, 700, 750, 800, 850 Euro. Der Markus, ich gucke den alten Mann an und der redet halt und hat sich halt dann unterhalten mit irgendjemand. Hat da gerade ein Gläschen Shampoos getrunken mit irgendeiner jungen Dame und so. Und ich so, 850, möchte gerne eine 1.000 bieten. Vielleicht der Herr da hinten. Guckt er mich an, grinst und redet weiter mit seiner Frau.
Nee.
So, ja was war? Und dann halt irgendwann so 850, niemand, 850, letzte Chance, 850, 850 zum ersten, zum zweiten und zum dritten verkauft. So, dann hat der Markus für 850 Euro einen VfB Stuttgart Fußball mit Unterschriften. Und der war sauer, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Er hat nämlich gesagt, also war jetzt für einen guten Zweck, war ja schön und so, aber ich habe den halt voll reingeritten. Und ich werde es nie vergessen, wir waren danach in Stuttgart im Jazzhotel war dieser Charity-Auktion. Und ich werde es nie vergessen, dieses Bild, wie der Markus, ich gehe runter in die Tiefgarage und der Markus steht an der Wand und kickt mit diesem 850-Euro-Ball in der Tiefgarage an die dreckige Tiefgaragenwand.
Oh nein.
Und ich so, sag mal, bist du bescheuert? Also, der Schmeiner, ich darf mit dir machen, was ich will.
Und hab den für viel Geld gekauft.
Ja, der war stinksauer auf mich. Wirklich. Ja. Also sowas passiert dann auch mal. Also jetzt bei 850 Euro nicht ganz so wild wie bei...
Ja, wie bei 100.
Bei 100.000 oder so, aber... ja. Passiert.
Pferde. Über Pferde würde ich gerne noch mit dir sprechen. Du hast vor einer relativ langen Zeit, fast 10 Jahre her jetzt, mal bei einer sehr bekannten Sendung mitgespielt und hast da 64.000 Euro gewonnen.
Ja, tatsächlich bei Günther Jauch, Wer wird Millionär?
Ja.
Das war eine sehr witzige Sendung, weil der Günther ja auch mal ein Rennpferd hatte. Hat er ein paar so Geschichten ausgepackt, weil das war irgendwie auf einem Auge blind und konnte nur links rumlaufen und nicht rechts rum und war aber ganz langsam und was weiß ich was. Und ja, irgendwie, also am Ende haben wir durch die ganze Blödelei, habe ich ihm dann in der Sendung versprochen, dass ich mir ein Rennpferd davon kaufe, wenn ich jetzt was gewinne.
Ach, du wolltest gar nicht von Anfang an dir ein Rennpferd kaufen. Mit dem Geld?
Ich fand das, ich habe mich da beworben, weil ich das witzig fand irgendwie. Ich glaube, es war aus so einer Laune heraus, weil, weißt du, die anderen sagen, ja, da schafft es doch eh keiner und so, ja, komm, schick's halt mal eine SMS hin oder irgend sowas. Und ja, haben die irgendwann wirklich zurückgerufen und einem dann so ein paar Fragen gestellt und so. Und dann bist du dann da schon in so eine Art Recall gekommen, musstest nochmal Fragen beantworten und so. Und ja, und dann war es tatsächlich so, dass ich dann in die Sendung eingeladen worden bin. Und und dann waren es am Ende 64.000 Euro, die ich gewonnen habe. Und habe mir dann da ein Rennpferd gekauft, das so schlecht war auch, so langsam und der hat nie ein Rennen gewonnen und der hat es jetzt aber gut, der ist auf so einem auf so einem Hof.
In Bayern irgendwo.
In Bayern, ja. Genau, in der Nähe von Dachau. Rennpferde-Boomerang heißt es. Das ist für ehemalige Rennpferde, die dürfen da quasi ihren Lebensabend genießen. Und das Schöne ist, das ist ein Projekt für Kinder, teilweise auch sozial benachteiligte Kinder, aber auch so ein bisschen Inklusionsprojekt, die einfach so da mal das Reiten lernen können oder auch das Pferdestriegeln und so, auch wenn sie sich kein eigenes Pferd leisten können. Und das fand ich einen ganz schönen Weg, dass ehemalige Rennpferde dort erstens eben schön unterkommen und zum anderen, dass man halt auch was Gutes tut, bisschen. Und da hat es sich so gesehen dann am Ende noch gelohnt, aber als Rennpferd war er jetzt überschaubar schnell.
Ja. Dafür hast du ja jetzt noch ein paar andere Pferde.
Ja, tatsächlich. Das,
du bist ja schon Pferdezüchter jetzt mittlerweile.
Mittlerweile ja, weil ich dann tatsächlich über eine Auktion, die ich selbst gemacht habe, hatten wir ein Pferd, was ich total toll finde und da gab es keinen Bieter dafür. Also das war eine Mutterstute, die einen Fohlen im Bauch hatte und die Geschwister waren aber alle noch nie auf der Rennbahn, noch nie gelaufen und normalerweise entweder ist das Pferd selber mal schnell gewesen, die Mutterstute, oder die Geschwister sind schnell. Dann darf die Stute selber auch nicht schnell gewesen sein. Aber wenn die Geschwister schnell sind, dann reicht es schon zum Züchten. Aber sie war halt selber nie gelaufen, sondern wohl gleich Mutterstute und die Geschwister alle nicht auf der Rennbahn und wollte halt keiner haben, 1500 Euro.
Nee.
So, ja genau. Und das war jetzt gerade zu der Zeit, als ich meine heutige Frau damals kennengelernt hatte und ich war mit der schon ab und zu mal so auf Gestüten und so und wir haben gesehen, dass die immer bei den Fohlen kleben geblieben ist. Also wenn ich auf dem Gestüt gefahren bin, habe ich sie an einem Tag nicht mehr gesehen. Die war 10 Stunden auf der Wiese, auf der Weide mit den Fohlen halt, hat er gespielt und so. Und ja, jetzt war die Mutterstute halt schwanger, tragend, hieß More Than Beautiful, weil die ist auch so schön, also den Namen habe nicht ich hier gegeben. Und normalerweise die Fohlen, die rauskommen, der Name muss auch dann mit demselben Anfangsbuchstaben wie die Mama anfangen. Und meine Idee war halt, habe ich die gekauft für 1500 Euro und habe gesagt, wenn es Fohlen rauskommt, nenne ich das Marry Me. Und das ist Verlobungsgeschenk, schenke ich dann quasi meiner damaligen Freundin als Verlobungsgeschenk und frage sie, ob sie mich heiraten möchte. Und da kam Marry Me raus. Und das Witzige ist, diese Stute, ihre Geschwister haben dann innerhalb von 2 Monaten alle 3 gewonnen. Also sind das erste Mal gelaufen, alle 3 gewonnen innerhalb von einem Monat. Und die Schwester hat das größte Stutenrennen Deutschlands gewonnen, das Stutenderby für über 500.000 Euro hat die da
nicht
bekommen für
wahr.
Den Sieg. Jetzt natürlich alle wieder, da sind wir wieder bei der Geschichte, wie beim VfB, ja, als die Stute quasi zweite Liga war, wollte sie keiner. Und jetzt natürlich.
Ich meine, wo kriegst du ein Pferd für 1500 Euro? Das tragend, also wahrscheinlich, weil sie tragen.
Ja, das
war,
da
wollte
halt
sie auch keiner.
Ja, genau, ne, weil da hast du ja doppelte Kosten und so. Ja, und dann, und jetzt mittlerweile sind es schon 2 Mutterstuten, die ich habe, weil dann auch genauso wie die Jungfrau zum Kind zu einer zweiten gekommen bin, auch wieder so, ach, die tut mir leid und die finde ich toll. Und ja, jetzt haben wir 2 Mutterstuten und die kriegen regelmäßig ihre Babys und
In der Hoffnung, dass die auch erfolgreich werden, ja?
Ja, wir hatten bisher von denen noch keinen eigenen Starter, die sind noch nie Rennen gelaufen.
Aber die sind ja auch alle noch relativ jung.
Genau.
Also selbst die Mutterstuten sind 2017er Jahrgang.
Genau, die sind jetzt 7, ist auch noch jung.
Ja.
Und
die Babys sind 3, 2,
genau,
1.
Einen Fohlen haben wir auch noch und dann halt eben noch einen 3-Jährigen, aber der kriegt auch Zeit, der wird vielleicht 4-Jährig das erste Mal laufen und wir gehen es so ein bisschen langsamer und anders an. Also wir sagen immer, die kriegen die Zeit, die sie wollen, ja, und weil ich finde den Sport toll, ich weiß, dass er nicht unumstritten ist, es gibt ja auch viele Leute, die sich fragen, ob man Pferde irgendwie als Sportgeräte halten darf. Ich finde, man darf das, wenn man mit denen richtig umgeht und wenn man da seinen Teil dazu leisten kann, dass man vielleicht den Weg auch ein bisschen anders geht und dann macht man damit auch was Gutes.
Ja, es gibt ja schon, also es hält sich ja deutlich, dieses hochgezüchtete Hochleistungstiere, das sind sie aber ja schon.
Das sind sie schon, auf jeden Fall, aber vielleicht haben wir auch da schon wieder so ein bisschen eine Parallele zum Sport, zum Menschensport, ne? Weil wenn du mal überlegst, die wirklich erfolgreichen Sportler, die wir haben, die haben alle als Kinder schon angefangen. Das ist einfach so. Das liegt auch oft in den Genen. Also wir haben ja oft so sportliche Familien, das muss man ja schon auch sagen. Und wenn du dir mal so Bilder von der Steffi Graf oder was anschaust, ne, die war ja auch mit 4 schon mit ihrem Tennisschläger, der halt einfach 10-mal größer war als sie selber unterwegs. Und die englischen Vollblüter, die sind so gezüchtet, dass die relativ früh anfangen. Mhm. Und dann aber auch relativ früh wieder aufhören. Mhm. Also das ist so, es darf kein Rennpferd älter als 13 laufen.
Okay.
Das war's dann. Mit 13 bist du als Rennpferd dann fertig und dann wirst du entweder Reitpferd oder Zuchtpferd oder Koppelpferd oder was auch immer. Es ist in Deutschland auch verboten, auch das Gerücht gibt es ja, dass irgendwie Pferde eingeschläfert werden oder sowas danach. Also das sind so wilde Geschichten, die es dann immer gibt, ja, wenn die dann nicht mehr gebraucht werden und so. Das ist alles gesetzlich geregelt und das ist nicht erlaubt. Und auch die Rennpferde, die werden tierärztlich so kontrolliert und untersucht, dass da schon eine sehr, sehr hohe Acht drauf gegeben wird. Und das finde ich auch gut. Ja, also von dem her.
Ja gut, es sind und bleiben ja Lebewesen.
Auf jeden Fall. Und das ist auch ganz wichtig. Und deshalb, wir besuchen die auch einmal in der Woche. Ne? Also das Gestüt, wo die sind, es ist im Saarland bei St. Wendel. Wir fahren da immer 2,5 Stunden hin und wir gucken, dass wir es schaffen, einmal in der Woche da hinzufahren. Und die kriegen eh Rundumversorgung, aber einfach, dass wir halt für die da sind. Und
ja, es ist ja auch immer wie so ein bisschen Kurzurlaub.
Ja, das ist, du kommst absolut runter.
Ja, du bist da einfach, fokussierst dich so auf dieses andere Lebewesen, dass du gar keine Zeit hast, an Auktionen und Fußball und Gin zu denken.
Ja, klar, und du bist halt einfach, du kommst da richtig runter. Mhm. Also die haben so eine Ruhe und in dem Moment, wo die selber ausgeglichen sind und du weißt, dass du denen noch was Gutes getan hast, in wie du mit denen umgehst, geben die dir das auch zurück.
Ja, weil das ja auch viel mit Energie zu tun hat.
Absolut. Gerade. Also Pferde haben, Tiere haben ja grundsätzlich so eine Energie, deshalb gibt es ja so viel therapeutisches Reiten auch und das alles. Und also das sind ganz tolle Lebewesen. Ich kann wirklich jedem empfehlen, mal auf einer Rennbahn vorbeizuschauen, sich selber ein Bild davon zu machen, auch die das kritisch sehen. Und wenn sie Fragen haben, die Fragen einfach auch zu stellen. Mhm. Ja, also wie ist das eigentlich?
Ja. Ja,
wird gedopt zum Beispiel? Doping ist strengstens verboten, wie im Profisport auch. Gibt's nicht.
Gibt es da auch Dopingkontrollen dann?
Absolut. Es gibt Dopingkontrollen vor den Rennen und nach den Rennen. Mhm. Ja. Und wenn du mal des Dopings überführt wirst oder so, dann ist das wie im Menschensport auch.
Raus.
Raus, dann war's das. Dann ist derjenige, der das zu verantworten hat, der ist dann seine Lizenz los. Mhm. Ja. Auf Lebenszeit oder zumindest für ein paar Jahre.
Bist du denn dann als Pferdeenthusiast, wie ich dich in der Vorstellung genannt habe, auch schon interessiert an jetzt zum Beispiel den Erfolgen von Paris im Dressurviereck oder in der Vielseitigkeit oder am Springen? Oder bist du wirklich, findest du es auch schade, dass das Galopprennen nicht olympisch ist?
Ich glaube, das wäre schwer umsetzbar, das olympisch zu machen, Galopprennen, weil das einfach, Die brauchen immer relativ lang Pause, diese Rennpferde. Mhm. Die laufen ja nur alle paar Wochen mal. Ja.
Okay.
Also manchmal auch die richtig guten Pferde auch mal alle 2 Monate ein Rennen oder so. Ist jetzt auch nicht, dass die irgendwie am Tag mehrere Rennen laufen oder so. Und alleine von diesem Zyklus her wird es gar nicht hinhauen, dass du da gescheite olympische Wettbewerbe hinkriegst, die irgendwie umsetzbar wären. Insofern kann ich es nachvollziehen, dass es nicht olympisch ist. Ich würde mir wünschen, dass es wieder mehr im Fokus ist. So war das ja früher, mal in den 90er Jahren. Und die anderen Pferdesportarten schaue ich mir schon ganz gerne an, weil ich die Tiere toll finde, aber habe da keinen großen Bezug zu. Also ich habe mit den englischen Vollblütern zu tun und mit den anderen habe ich nicht viel am Hut. Ja? Also ich bewundere das, was die mit denen machen, aber es kickt mich nicht wirklich.
Reitest du denn auch selber?
Ich bin damals geritten, bis ich so 13, 14 war. Mhm. Da hat das vom Gewicht her noch hingehauen und auch von der Größe her. Und dann irgendwann merkst du, dass du halt dafür auch zu schwer bist einfach und zu groß. Zumindest für diese Art von Reiten. Ich bin im Training auch mitgeritten, also richtig die Rennpferde auch. Und so das normale
Reiten. Ja gut, was haben die Jockeys?
50 Kilo, so 50, 55 Kilo. Und dann hört es eigentlich auch schon auf, mit Sattel. Ne? Mhm. Und das haut dann nicht mehr hin, da müsste ich 2 Pferde reiten vielleicht. Von dem her, das geht nicht mehr. Und für das normale Reiten habe ich einfach keine Zeit mehr irgendwie. Mhm. Also, dass du dann da wirklich noch in den Reitstall gehst und so. Und weil dann ist ja meistens dann auch so, dass du dann auch noch mit putzen musst und Reitbeteiligung und was weiß ich was irgendwie und so. Und die eigenen Pferde, die wir haben, das sind halt tatsächlich englische Vollblüter. Die sind einfach zu frisch und zu wild. Also da würde ich mich jetzt nach 20, 25 Jahren Pause nicht mehr rauf trauen.
Nee? Gar nicht.
Nee.
Und das irgendwann so ein Freizeitpferd dann auch nicht?
Das kann ich mir vielleicht vorstellen. Ich hoffe ja, dass jetzt mal unsere Rennpferde mal ein bisschen schneller werden als die, die ich bisher hatte. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann wird er vielleicht Marry Me oder so irgendwann mal ein Reitpferd und dann kann es sein, dass ich den nochmal reite. Aber jetzt darf er nochmal gucken, ob er vielleicht die Rennflagge hochhält. Mhm. Ja.
Und von St. Wendel aus geht es dann direkt zum Drei-Sterne-Restaurant in der Nähe.
Ja, also du hast ja vorhin schon gesagt, dass ich auch Restauranttester bin.
Finde ich super spannend.
Ja, das macht Spaß. Ja. Macht nicht immer nur Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nur in der Traube Tonbach und was weiß ich wo rumhängen.
Bräuchst du eine Kollegin? Ich würde mich ja sofort total selbstlos würde ich mich dafür melden.
Also ich mache das ja auch für ein paar, jetzt muss ich mal aufpassen, wie viel ich darüber verraten darf und wie nicht, weil es ist tatsächlich so, dass man gucken sollte, dass nicht jeder weiß, dass du für wen du es machst und dass du es machst.
Gut, aber das ist ja sowieso schon schwierig, weil du bist ja doch mehr oder weniger eine Person des öffentlichen Lebens.
Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so krass erkannt werde oder so. Nee. Also ab und zu schon, je nachdem. Also rund ums Stadion oder auch auf dem Vasen oder so, aber jetzt, dass jetzt jeder Kellner weiß, wer ich bin, ist nicht zwingend so. Aber ich mache das ja auch für so ein paar regionale Magazine auch und so, da bin ich ja auch Gastrotester und da bist du auch mal in eine Jugendherberge oder in so ein Waldheim oder sowas geschickt. Ja. Also ich mache das zum Beispiel für Stuttgart geht aus vom Lift-Magazin oder fürs Lift selber und so mache ich das ja auch. Und da wird auch mal die Waldschenke in, was weiß ich wo, Neuwirtshaus getestet.
Ja, ist doch aber auch schön.
Kann schön
also
sein, kann aber auch
schön
richtig
sein,
schlecht
sein. Kann blöd sein, aber...
Ja. So. Und ich bin sehr ehrlich immer. Also,
gut, bürgerliche Schnitzel ist ja jetzt auch nicht so schlecht.
Absolut toll, ich mag das. Ich bin auch einer, ich fühle mich auch gerade in Asien mega wohl, in so richtig abgefuckten Street Kitchen. Ich liebe sowas. Ich habe mir auch, glaube ich, dort meinen Magen so kaputt gemacht, dass mir gar nichts mehr, also ich kriege keine Magenprobleme mehr. Ich kann essen, wenn der ganze Tisch, also klar, ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Lebensmittelvergiftung wäre, aber wenn der ganze Tisch am nächsten Tag die Scheißerei hat, mir geht's gut. So einfach ist das. Also deshalb, da passiert nicht mehr viel.
Wie nennt man das?
Saumagen, Stahlmagen, Saumagen, irgendwie sowas. Also ja, da sowas mag ich auch tatsächlich, aber ich war auch echt schon in echt vielen sehr abgefuckten Restaurants, die echt nicht gut waren. Und das schreibe ich dann aber auch so. Und das sind
Bist du dann auch einer von denen, der mal darüber geschrieben hat, dass in Restaurant XY irgendwelche Maden im Essen und Ratten durch die Küche laufen?
Ja, da wirst du halt, da mache ich dann tatsächlich so, also wenn es wirklich was ist, wo ich sage, das ist jetzt ein ganz heikles Thema, dann gebe ich da auch mal einen Hinweis. Also, weil ich finde, das ist nur fair, wenn man, also nicht, das schreibe ich da nicht, sondern da musst du halt ein WKD oder sowas einschalten. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich wirklich Ungeziefer in irgendeiner Küche sehe, oder ich gucke ja als beim Testen auch nicht in die Küche, aber wenn ich sehe, dass da irgendeine Ratte rumläuft oder so, dann gebe ich da einen Hinweis, weil sind wir uns ja alle gegenseitig schuldig. Das soll doch jeder machen, der in irgendeinem Restaurant ist und das mal privat irgendwo sieht, nicht unbedingt nur das Handy rausholen und filmen, sondern würde ich auch mal jemand hinschicken und so. Aber das gehört auch dazu, dass es halt nicht so gute Sachen sind. Und sonst halt diese Sterne-Sachen liebe ich unheimlich. Und wir haben auch mal, meine Frau Vicky und ich, wir haben auch mal gesagt, wir schenken uns nichts mehr Materielles. Also was bringt es, wenn ich jetzt eine Handtasche schenke oder sie mir jetzt irgendwie einen fünften Schal oder sowas. Ja. Sondern wir schenken uns an Weihnachten und an Geburtstagen schenken wir uns, dass wir fett essen gehen. Dass wir in ein Sterne-Restaurant gehen. Und da hat jeder was davon.
Ja.
Haben wir beide was davon, haben einen tollen Abend und das ist schon cool. Ich habe auch einen Michelin-Stern tätowiert. Übrigens auf der anderen Seite.
Echt?
Ja, hier, schau mal.
Ach, cool.
Ja. Weil ich mein Ginster-Logo hätte nachstechen lassen sollen in London.
Ja.
Musste ja machen, weil es so ein bisschen ausblasst, wenn es so ein bisschen dünn gestochen ist. Und der hat gesagt, wir haben fürs Logo damals 6 Stunden gebraucht und werden wir fürs Nachstechen so 3 bis 4 Stunden brauchen. Und ich sagte, okay. Und da war der nach einer Stunde fertig und dann hat er gemeint, was machen wir denn jetzt? Ich sagte, mach doch irgendwas. Und dann hat er gesagt, ich habe schon eine Idee, du postest doch immer so viel Zeug. Und dann ich habe schon gedacht, was der da jetzt hin macht. Und dann habe ich gar nicht
mehr geschaut. Du hast dich wirklich überraschen lassen?
Ich habe mich überraschen lassen, ja, tatsächlich. Und das hat der Michelin-Stern, das fand ich richtig cool.
Huh.
Ja. Ja, dem vertraue ich aber auch. Also der ist, Mowgli heißt der, M-O-W-G-L-I, könnt ihr mal bei Instagram schauen. Auch ein paar hunderttausend Follower, ist ein richtig geiler Artist, der auch sehr viele Stars schon gestochen hat. Und dem habe ich damals leicht angetrunken, nachdem wir den Award gewonnen haben, in London geschrieben, ob es nicht möglich wäre, da irgendwie doch von ihm. Und der hat aber 2 Jahre Wartezeit, aber er fand die Story cool und trinkt gerne Gin und dann hat er es halt doch gemacht.
Ach, nice.
War ganz cool, ja. Ja, aber sonst Essen liebe ich. Essen.
Ja, das kann ich verstehen. Also Ich folge dir ja auf Instagram. Du hast es vorhin auch schon angesprochen, man kann dir folgen. Der Sandy.
Ja.
S-A-N-D-Y.
Wie ist Handy geschrieben?
Genau. Und bin immer also ich bin nicht neidisch, aber ich gönn's dir ganz doll. Das sieht immer ganz arg schön aus, was du da so zu dir nimmst und postest.
Ja, ja, also gerade dieses so Sterneessen so ist schon, ja, ist schon cool. Das muss man eher sehen wie ein Theaterbesuch oder so. Also das ist so, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es geht nur ums Essen, sondern es geht um die ganze Performance, die am Abend passiert. Also das
voll, ja, das halt stimmt.
Zwischen 6 und auch mal 10 oder im Ausland hast du auch mal 20, also wir hatten jetzt mal, ich glaube, 22 Gänge oder so gibt es auch mal.
Wow.
Ja, das sind natürlich, so ein Gang ist so groß wie ein Furz halt. Also das ist so, sieht halt aus wie ein Rocher oder so, so die Größe halt dann pro Gang. Aber das hat auch Spaß gemacht und ich zock da auch immer so ein bisschen drauf, weil ich so immer mir selber ausmal, wer könnte nächstes Jahr das beste Restaurant der Welt werden. Mhm. Weil auch da ist es so, das darfst du nicht zweimal werden hintereinander. Mhm. Und ich habe da immer so meinen Favoriten und da buche ich dann schon im Jahr voraus, weil ich hoffe, also da buche ich dann immer für den Juli, wenn wir Hochzeitstag haben oder Geburtstag. Also ich habe im Juli Geburtstag, ist im August, das heißt, ich weiß, im Sommer passiert da immer viel. Und die Verleihung ist im Juni. Mhm. Und dann schaue ich immer, dass ich mir so selber meine Gedanken mache, wer könnte Nummer 1 werden. Das heißt, schon zweimal geklappt. Dass ich da dann Platz, weil danach, sobald der Nummer 1 ist, kriegst du da keinen Platz mehr. Dann
ja, klar.
Es wartet Zeit 3 Jahre oder irgendwas und selbst dann kriegst du nichts mehr. Aber vorher geht es meistens noch. So als verrate ich meine eigenen Tricks hier, dass es keine Plätze mehr gibt. Ja. Und da waren wir in Barcelona, das war auch cool, in Disfrutar.
Ja, das habe ich gesehen.
Ja.
Und dann habe ich das gesehen und dann dachte ich so, was ist denn aus diesem Restaurant auf Mallorca? Oder war das nicht auch in Barcelona oder wo waren das? Bullis? Hieß es nicht Bullis? Der angefangen hat mit dieser
Molekularküche. El Bulli.
Ja, genau.
Das ist in
das gibt's aber Rosses. Nicht mehr.
Nee, das gibt's nicht mehr. Und aber sein Sous-Chef hat das Disfrutar benommen, das, was jetzt in Barcelona das beste Restaurant der Welt ist.
Ach so.
Wurde. Genau.
Das und quasi deswegen hat es mich nämlich daran erinnert. Und dann hab ich
genau, das ist dieselbe Küche. Und ich bin sogar so crazy. Wir waren in Spanien im was ist denn das? Costa irgendwas, keine Ahnung, in der Nähe.
Es gibt da so ein paar Costas in Spanien.
Costa del Sol, ist es das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir dann tatsächlich zum alten El Bulli gefahren, das ja zu hat.
Ja.
Nur um das einfach anzugucken von außen so, weil das ja in so einen Felsen reingebaut.
Ja, und so schön, gell?
Ja, und auch crazy, ist eben noch eingedeckt. Ich weiß nicht warum. Also wenn du kannst durch die Fenster gucken und da ist noch eingedeckt. Also,
ach, cool.
Ist ganz komisch irgendwie. Und aber es ist zu und zwar, das war schon echt so eine krasse Geschichte. Mhm. Und die haben ja den Rekord aufgestellt, die haben es geschafft, innerhalb von einem Jahr über 1 Million Reservierungsanfragen zu bekommen, die natürlich alle nicht beantworten konnten. Klar. Aber es war das erste Restaurant der Welt, was innerhalb eines Jahres 1 Million Reservierungsanfragen bekommen hat.
Es war damals aber auch ein Riesenhype.
Genau, deshalb sind wir da, das ist so eine kleine Küstenstraße gewesen, so richtig durch die Berge dann auch und so. Also,
du warst da aber selber nie essen.
Ich war da nie essen, nee.
Es gibt unheimlich viele andere Dinge, die du noch so machst. Radiomoderator ist zum Beispiel auch so ein Thema.
Ja, mache ich auch sehr gerne noch, bis heute noch gerne, beim SWR, bei Das Ding vom SWR.
Hast du die Sendung noch?
Die habe ich noch, die läuft donnerstags 22 Uhr bis Mitternacht. Die wird höchstwahrscheinlich ab Januar eine coolere Sendezeit bekommen, so wie es aussieht, so nicht so 100% klar und vielleicht kriege ich jetzt Ärger, aber so wie es aussieht wahrscheinlich Sonntagabend 18 Uhr oder so, also es ist ganz cool.
Oh, cool.
Ja, da freue ich mich sehr drauf. Ist auch, freut mich sehr, ist auch ein cooles Commitment vom SWR, dass die gesagt haben, hey, machst es jetzt schon ein paar Jahre und Donnerstagabend 22 Uhr ist vielleicht nicht die beste Sendezeit. Mhm. Das freut mich. Also wir haben jetzt, macht das jetzt, wie gesagt, seit 25 Jahren bei denen und mache das auch noch gerne und bin auch gerne auf den Festivals unterwegs und interview gerne Leute und tatsächlich auch wieder eine ganz andere Richtung, weil es eher so in die Hip-Hop-Richtung geht. Mhm. Ja, und das macht auch Spaß. Ist immer ein bisschen schwierig, so rumzuswitchen irgendwie, weil auf der einen Seite bist du dann mal irgendwie hockst im Sakko irgendwo in einem Sterne-Restaurant oder moderierst irgendwie ein Golfturnier und dann bist du halt mit einem Hoodie, wo ein Tupac-Foto drauf ist, sitzt du auf irgendeinem Hip-Hop-Festival. Das ist mir nicht ganz so leicht manchmal.
Es gibt ja gerade auch genügend Zündstoff in der Szene.
In der Szene gab es schon immer Zündstoff. Also,
ja, aber jetzt momentan mit der Didi-Verhaftung ist schon...
Ja, absolut. Also ich habe P. Didi nie interviewt, tatsächlich. Mhm. Aber mich hat es total geschockt, weil das für mich schon so ein Hero war. Und ich glaube, was noch viel schlimmer wird, ist, wer da jetzt alles...
Wer da noch mit drin hängt.
Ja, wer alles mit drin hängt. Das ist halt schon krass. Also... ich glaube tatsächlich, diese ganze Musikszene, und da würde ich jetzt nicht mal nur Hip-Hop sagen, sondern alles, was da so mit dran hängt.
International jetzt?
Nein, nicht nur international, auch national. Da hängt viel, viel, kann man viel tiefer graben, als es bisher getan wird. Also mit Rammstein hat es ja angefangen. Und die P. Didi-Geschichte oder Didi. Und ich glaube auch, wenn man in Deutschland mal gucken würde, und da meine ich nicht nur den Hip-Hop, sondern da, ich glaube selbst so im Schlager und was weiß ich was, überall wo es Stars gibt und wo jahrelang nicht so richtig hingeschaut wurde oder weggeschaut wurde.
Es reicht ein Machtgefälle.
Exakt, und mittlerweile ist halt natürlich, wird es viel öffentlicher, weil wir erstens Social Media, Fluch und Segen zugleich, also heutzutage kann halt einfach ein großer Star nicht mehr mit einer 16-Jährigen in ein Hotelzimmer einchecken, ohne dass halt 7 Handys dran kleben und das filmen. Das ging aber halt vor 20 Jahren. Ja. Das ist mal das eine. Und zum anderen haben wir eine ganz andere, gesellschaftlich schauen wir ganz anders aufeinander. Ja, also es ist schon so, mittlerweile musst du ja extrem aufpassen, was du sagst und was du tust und geht das und so. Und ja, und so war halt, früher wurde halt mal aus einem flapsigen Spruch wurde halt was Ernstes. Heutzutage könntest du dich als Künstler ja nicht mehr auf die Bühne stellen und sagen, wer hat heute Bock, mit mir noch aufs Zimmer zu gehen oder so. Wenn du sowas machen würdest heute, bist du ja gleich gecancelt. Wenn du sowas aber vor 20, 30 Jahren gemacht hättest, dann bist du halt der coole Star gewesen. Also,
gut, dann stand ja die erste Reihe.
Da stand die erste Reihe.
Aber die gibt's auch heute noch, die erste Reihe.
Ja, aber heute ist es halt, wird halt mehr drauf geschaut. Also gerade durch die Skandale. Und das ist ja auch gut, dass da drauf geschaut wird. Ist ja völlig gut, weil ich meine ganz ehrlich, das ist halt einfach nun mal so, in dem Moment, wo du halt in jemand vernarrt bist und du bist halt Fan, da wirst du halt ganz schnell auch hörig. Und das war schon immer so. Also das, und du kannst mir erzählen, was du bist. Das war vielleicht sogar schon irgendwie vor 100 Jahren so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So bei den Comedian Harmonists oder sowas. Ich weiß
es
nicht.
Wenn du dann.
Genau. Und dann bist du halt abhängig. Und hey, ganz ehrlich, also ich meine, sag mal unserem 16- oder 17-jährigen Ich, wen wir damals angehimmelt hätten, wir hätten bei dem übernachten dürfen damals. Ja, hätten wir wahrscheinlich schon auch gemacht. Also wenn zu mir einer
von
gesagt
wem
hätte,
warst du denn Fan?
Ja, ich glaube, wenn zu mir einer damals gesagt hätte, als ich 16 war, du darfst bei Christina Aguilera übernachten, ich hätte es gemacht. So, fertig. So. Ist so.
Ja, ja.
Ja.
Von wem bist du denn heute sehr großer Fan?
Heute? Also zum Übernachten von niemand mehr?
Nee, nein, 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 um Gottes Willen.
Nein, also tatsächlich.
So musikalisch.
Also musikalisch mag ich Hip-Hop sehr, bin ich großer Fan immer noch.
Ja.
Tatsächlich. Aber so Stars kicken mich nicht mehr so sehr, weil ich zu viel mit denen zu tun habe irgendwie, weil ich die zu oft interviewe oder so. Und da bin ich auch ganz schlechter Ansprechpartner, wenn Leute mich fragen, ob ich mal ein Autogramm mitholen kann und so, weil eigentlich mache ich das schon gerne, den Leuten den Gefallen zu tun, aber du begibst dich auf eine andere Ebene. Und ich habe von ganz vielen Leuten halt zum Beispiel, weiß nicht, die Handynummer oder sowas, ja. Ich glaube, in dem Moment, wo ich denen auf den Sack gehen würde mit unterschreib mal dies, unterschreib mal das und so, dann wären die vielleicht, hätten die eine andere Distanz zu mir. Deshalb ist es im Sport so, dass mich da nicht mehr so viele kicken irgendwie, weil ich halt mit denen schon viel zu tun habe und bei der Musik auch, wo ich außer wenn ich betrunken bin, ich habe letztens im Bierzelt Schäfer Heinrich, kennst du den noch?
Der mit dem Schäferlied. Frau. Ja.
Den habe ich im Bierzelt getroffen und bin fast ausgeflippt. Aber da war, ja, da hatte ich überhaupt ein paar Maß getrunken. Tatsächlich habe ich
mich. Hiermit entschuldigt dann.
Ja, ist entschuldigt. Nein, aber sonst sind es Köche tatsächlich. Also ach, so Sterneköche flippe ich aus.
Wow.
Massimo Bottura, größter Fan der Welt.
Echt?
Modena, bestes Restaurant der Welt, ganz oft gewesen. Bin ich so ein Fan. Also, das ist echt krass. So, oder,
das ist aber auch schön.
Ja, es ist, also da bin ich wirklich, da bin ich echt krass. Ja, oder so in Frankreich, Eric Fréchon oder ich habe eine von Paul Bocuse eine unterschriebene Menükarte zu Hause und so noch als Erinnerungsstück und so. Und
cool.
Hat mir mal ein damals guter Freund geschenkt. Ja, sowas ist cool. Also so Köche finde ich.
Halt auch außergewöhnlich.
Mega.
Aber ich musste tatsächlich gerade lachen, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich in unserem Sportpodcast mal über Sterneköche rede.
Und ja, dass die Größtes da sind. Das Gin ist, und
aber wirklich
und so,
cool.
Ja.
Danke, 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 dass du so vielseitig bist und uns so hast teilhaben lassen.
Ja, ansonsten, ich meine, klar, natürlich, also ich. Sebastian Vettel, als der natürlich beim Sportler des Jahres war, ey, logisch, klar, das war ein ganz krasser Moment. Mhm. Also
muss vielleicht dazu sagen, er ist mit einem kleinen Go-Kart durch den Benerseesaal gefahren damals. Das war schon
außergewöhnlich. Das ist halt cool. Und klar, als ich damals mit Roger Federer die Sachen gemacht habe. Und was richtig krass war, ich habe Gedenkfeier für Meyer Vorfelder moderiert für den VfB Stuttgart. Und danach ist Rudi Völler zu mir gekommen und hat mir auf die Schulter geklopft. Und ich war so aufgeregt, weil ich wusste, dass er im Publikum saß. Da waren, ich glaube, der damalige, welcher FIFA-Präsident war das? Das war ein krasses Line-Up, wer da alles da war. Christoph Daum, leider mittlerweile auch verstorben, war auch da. Ich war super aufgeregt an dem Tag. Aber als ich Rudi Völler im Publikum gesehen habe, ich dachte so, oh Mann, jetzt wird's anstrengend. Mhm. Und dann ist Rudi Völler zu mir gekommen und hat gesagt, das haben Sie sehr gut gemacht. Oder irgendwie, oder sehr würdevoll oder sowas. Und das war für mich schon so ein Ritterschlag.
Das ja,
ist
das
schon so.
Hört doch.
Ja, das ist schon krass. Oder Christoph Daum damals zu interviewen, das war auch erst letztes Jahr, das war schon krass. Also jetzt widerspreche ich mir wieder, weil ich jetzt schon merke, wie besonders das dann schon ist, ja, klar.
Ja, du hast, glaube ich, schon auch ein besonderes Setting für dich so ein bisschen gefunden. Es ist, alles greift so ein bisschen ineinander, bei allem geht es mehr oder weniger um das große Ganze, vor allem aber auch um Zusammenhalt und Vereintheit und so, und das ist schon, das merkt man bei dir, dass es so ein großes Ganzes ist. Von daher würde ich jetzt tatsächlich gar nicht mal sagen, dass es so doll chaotisch ist.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich mich in allem wohlfühle. Mhm. Also ich mache jetzt nichts mehr, worauf ich keinen Bock habe. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht, also dass ich einfach gesagt habe, ich weiß nicht, also ich habe gemerkt irgendwann, als ich damals sehr viel als DJ aufgelegt habe, irgendwann kam die Zeit, wo es mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Wo ich dann einfach das so ein bisschen so gesehen habe, oh, jetzt musst du da heute Abend schon wieder hin und dann geht's schon wieder bis um 5 Uhr morgens und das hat.
Gut, das musst du halt geil finden.
Genau, das ist dann einfach so, ne? Und dann habe ich das auch irgendwann gelassen, ne? Oder ich habe viele Sachen moderiert, die ich vielleicht heute so auch nicht mehr moderieren würde.
Ja.
Also ich habe damals für einen Tabakhersteller zum Beispiel ein paar Sachen moderiert und so. Das würde ich vielleicht oder wahrscheinlich heute nicht mehr machen. Na, aber damals, ja, klar, da hast du dich ja über jeden Auftrag gefreut.
Ja, klar.
Wenn dann halt ein großer Tabakkonzern anklopft und sagt, wir haben da das und das zu moderieren, dann machst du es halt.
Ja, klar.
Heute würde ich es nicht mehr machen. Ja, aber mittlerweile mache ich alle Sachen, die mir Spaß machen. Und das ist aber auch eine Gefahr irgendwie, weil du dadurch natürlich halt dein Hobby schon auch immer zum Beruf werden lässt. Ja, also mittlerweile, wenn ich in eine Bar reingehe, dann freue ich mich nicht mehr auf einen guten Cocktail, sondern ich schaue als erstes in die Backbar, ob da unser Gin steht. Mhm. Und wenn er da steht, wo steht er? Und wenn er nicht da steht, warum steht er nicht da?
Ja.
Und wenn ich bin Fußballfan, jetzt moderiere ich im Stadion.
Ja,
natürlich hast du jetzt einen Mitarbeiterausweis, kannst in alle Bereiche und so, das ist cool und kennst die Spieler persönlich. Aber andererseits, für mich ist es viel schwerer, jetzt noch irgendwo in der Kurve zu stehen und völlig betrunken zu sein.
Ja.
Das geht nicht mehr.
Ja.
Ja, so Sachen halt. Ja. Oder beim Essen achtest du dann schon mehr drauf, wie ist es jetzt zubereitet und warum hat der Kellner jetzt dies gemacht und jenes und warum fragt er mich nicht, ob ich jetzt noch was zu trinken will, mein Glas ist doch leer. Da regst du dich halt über andere Dinge auf, weil du es halt durch das Testen halt gewohnt bist und so. Und ja, so ist es halt.
Abgesehen davon, dass du in diesem Jahr schon eines deiner größten Wünsche erreicht hast mit dem Champions-League-Mikrofon, was wäre denn noch was dich so richtig wegfegen würde?
Also ich würde tatsächlich sehr, sehr gerne Dr. Dre interviewen.
Uhu!
Ja.
Okay.
Um wieder auf die Hip-Hop-Schiene zurückzukommen, weil der fehlt mir irgendwie noch so. Also ich habe Eminem und 50 Cent.
Du hast Eminem?
Ja, ja. Nee, die hatte ich. Ja. Also ich hasse ihn nicht. Ich habe
klar.
Nee, ich habe Eminem interviewt, 50 Cent und Snoop Dogg und den Wu-Tang Clan damals und LL Cool J und Ja Rule und Busta Rhymes und David Guetta und was weiß ich was. Also da war, David Guetta ist jetzt nicht die Musikrichtung, aber ja, große Namen halt.
Ja.
Dr. Dre hat mir immer gefehlt irgendwie. Das war irgendwie, den habe ich nie bekommen. Aber das ist so ein Life-Goal. Also wenn ich Dr. Dre noch interviewt habe, dann...
Dann ist die Kiste voll.
Dann ist die Kiste voll wahrscheinlich.
Und zu.
Und zu, ja. Dann war's das.
Sandy, vielen Dank.
Ich habe zu danken, das hat echt Spaß gemacht und jetzt haben wir, glaube ich, echt viele Leute verwirrt, weil es so wenig um Sport ging und um ganz
Tatsache.
Viele andere Dinge.
Tatsache, ja, ich bin gerade tatsächlich schon am Überlegen, wie ich das jetzt meinem Chef beibringe, ihm zu sagen, dass wir mal was ganz anderes gemacht haben heute.
Ja, ja, und nicht alle, die mit nach Madrid gefahren sind, sind Erfolgsfans, an der einen Stelle hänge ich jetzt immer noch.
Nein.
Ja. Nein, das ist nicht, das waren ja die Treuesten der Treuen, das ist schon so. Ja. Aber halt eben auch nochmal 10 Leute mehr, die vielleicht sonst nicht mitgefahren wären.
Ja, aber auch das ist doch schön.
Ja,
das
ist
hat
so.
Doch, das hat doch das
versucht,
schon.
Ich versucht, zu retten und du reitest mich schon wieder rein. Eieiei.
Also, du hast diverse Internetseiten, Instagram-Auftritte mit deinen verschiedenen Marken. Möchtest du die hier noch kundtun?
Ja, Stuttgart Dry Gin ist der Ginster-Account zum Beispiel, dem kann man immer folgen, das ist sehr gut. Und ansonsten eigentlich, ich glaube, wenn ihr bei Instagram der Sandy, wie Sandy geschrieben, folgt, da sind dann eigentlich immer alle verlinkt irgendwie oder so. Also ich glaube, das ist dann schon, aber man muss die Leute immer ein bisschen warnen, das ist sehr wild da, weil es sehr unterschiedlich ist. Also
bei dir auf dem Instagram-Account?
Ja, mir fehlt dieser rote Faden, das ist dann irgendwie... Heute Morgen sitze ich dann irgendwie im McDonald's und freue mich über meinen Cheeseburger und am nächsten Tag wird dann halt wieder das 12-Gang-Menü ausgepackt und dann sitze ich auf irgendeinem Hip-Hop-Event und dann aber am Tag später, ist dann irgendwie... Also,
trinkst wieder Gin.
Genau. Also genau. Das ist...
Es ist so bunt wie du.
Ein bunter Blumenstrauß voller Chaos, um den Kreis zu schließen und wieder da aufzuhören, wo wir angefangen haben. Es hat mir viel Spaß gemacht mit dir.
Mir auch. Ich danke dir, dass du da warst. Ihr könnt uns gerne Feedback liefern zu der Folge oder aber auch zu allen anderen Folgen. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Ihr erreicht uns im Internet auf unserer Homepage unter www.sportregion-stuttgart.de, auf Instagram unter Sportstuttgart und auf Facebook, ganz oldschool, unter Sportregion Stuttgart. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Debbie.